So, wir blenden langsam aus, denn wir sind wieder da. Wir begrüßen euch alle ganz, ganz herzlich zur Ausgabe 5 des Channelcast. Eine Handvoll haben wir schon geschafft, Leute.
Sensationell.
Fünfte Ausgabe.
Beziehungsweise wir sind gerade am letzten Finger dran.
Ne? Wir sind gerade am letzten Finger dran. Den bringen wir heute aber sicherlich auch noch gut über die Runde. Mit heute im Channelcast-Studio, wie immer, der liebenswerte Damian.
Hallo.
Der ein bisschen angeschlagen ist mit einer leichten Sommergrippe, aber dennoch an Bord ist und wohlgemut ist. Und der Andreas ist ebenfalls bei uns. Servus, Andreas.
Guten Abend.
Auch hier an der Stelle an dich nochmal ganz herzliche Glückwünsche nachträglich zum Geburtstag. Du hast gestern Geburtstag gehabt.
Ja, in der Tat.
Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist kein runder Geburtstag, aber auch ein Geburtstag. Und Facebook-Wall war ja voll bei dir.
Also die Facebook-Wall war sensationell. Wahnsinn.
Also ganz
klasse. Wirklich sagenhaft.
Ja.
Fand ich ganz toll.
Deswegen werden wir heute auch pünktlich schließen. Der Andreas will bei dem schönen Wetter natürlich noch in den Biergarten und mit seinen Kumpels und Freunden feiern. Uns hat er zwar nicht eingeladen, aber...
Freunde danach, höre ich mit leise Kritik durch.
Nein, Gottes Willen.
Wir werden sowieso nicht gekommen.
Sehr gut. Bevor wir durchstarten, wollte ich noch zwei Dinge kurz ansagen. Und zwar wollten wir uns noch bedanken für weiteres Feedback, was uns erreicht hat auf die letzte Sendung hin, um es konkret anzusprechen. Uns hat der Günther Schüssel noch angeschrieben, der, wie wir alle wissen, eine eigene Unternehmung gegründet hat, Ecobility, die dort im LED-Bereich tätig sind. Und er hat uns geschrieben, dass er eben regelmäßiger und begeisterter Hörer des Channelcards ist und mitbekommen hat, dass wir über die Solarweltmesse das letzte Mal doch ausführlicher gesprochen haben. Und er glaubt, dass das ein ziemlich interessantes Thema ist, weil halt immer mehr Leute dort auch aus unserer Branche, aus der IT-Branche dorthin wechseln. Und er macht aufmerksam auf eine weitere Veranstaltung, die in München stattfinden wird am 8. November. Und zwar im Airport Hotel Kempinski, dort am Flughafen in München draußen. Und zwar ist das der erste Electronic Lightning Kongress. Da geht es wirklich rund um das Thema LEDs und Entwicklung und Markt und so weiter und so fort. Kostet immerhin 345 Euro, wenn man daran teilnehmen will. Und das Ganze findet man unter www.lightningcongress.de. Wir werden das aber in den Shownotes verlinken für all diejenigen, die sich für das Thema interessieren. Dann die zweite Rückmeldung oder das zweite Feedback, was wir bekommen haben, ist von dem geschätzten Kollegen Martin Frieber. Der hat uns auch geschrieben. Und er schreibt, er wollte noch einige Anmerkungen zu Intersolar machen, weil Damian ja auf der Messe gewesen ist und du hattest wohl irgendwie geäußert im Satz, die schreiben alle rote Zahlen. Und da hat er nochmal ein paar Fakten rausgesucht zu diesem Markt und die sind ganz interessant, sollte man mal weitergeben. Also die Solarbranche in Deutschland bietet 133.000 Arbeitsplätze derzeit. Das Investitionsvolumen in Photovoltaik in Deutschland liegt bei etwa 19 Milliarden Euro. Die Wertschöpfung in Deutschland liegt bei 10 Milliarden Euro, schon eine ganz schön stolze Summe. Steueraufkommen durch die Photovoltaikbranche in Deutschland 1,5 Milliarden. Und das eben alles bei nur, an Anführungszeichen, 2% Anteil am Gesamtmarkt, am gesamten Stromaufkommen sozusagen. Und er meint auch, die Margen eben bei Unternehmen wie Carco oder SMA, wo der Herr Klenker auch tätig ist.
Bei Carco.
Ja, bei Carco, genau. Seien eben noch so gut wie in den alten, guten alten PC-Zeiten. Ja, Herr Schüssel und Martin Frieber, ganz herzlichen Dank für das Feedback und für die Nachreichung noch der Fakten.
Ich möchte mich auch noch bei jemandem bedanken, und zwar, ich glaube, auch in eurem Namen.
Gerne.
Und zwar bei den lieben Kollegen von Brother, also Joshi Schmidt und Theo Reinhardt. Die haben uns nämlich mit ganz tollen Sachen versorgt für diese Sendung.
Ja.
Zunächst einmal mit einer Familienpackung Snickers,
super.
Also dieses süße Schokozeug, was wir überhaupt nicht mögen. Ja, das ist ein Scherz, da sind wir total verrückt
nach. Ganz schrecklich, ja. Ganz schrecklich.
Und das Blöde ist, da wird man nur so dick von. Und eigenartigerweise haben sie uns dann auch ganz nett T-Shirts oder Shirts, Channelcast-Shirts geschickt, also vorne mit Channelcast drauf, aber in Größe M. Jetzt frage ich mich, wie passt das zusammen? Ja, wenn man die Snickers isst, wird man dann dünner, dass wir dann da wieder reinpassen?
Ja, das ist die sogenannte Snickers-Diät. Kennst du die nicht? Man darf alles essen außer Snickers.
Ach so, okay. Ich dachte, man darf nur
Snickers. Genau, so rum geht's. Man darf nur Snickers essen und sonst nichts mehr, ne? Dann funktioniert das.
Okay, wir haben jetzt hier nur noch 5 Snickers, weil eins habe ich schon gegessen.
Okay.
Also die Weingummis, die hier noch stehen, die dürfen wir nicht anfassen.
Ja. In der Snickers, die ist schon ein Blatt Salat. Hat fatale Folgen. Ja,
genau.
Das setzt die ganze Energie frei.
Ja, genau. Also ganz herzlichen Dank dafür, sagen wir auch. Und vielleicht kann man an der Stelle gleich noch ein Thema anbringen. Das hatte ich später auf meiner Liste liegen, aber das passt. Wir werden ab und an mal tatsächlich gefragt, was man uns denn Gutes tun könne. Wohl aus dem Grund heraus, uns zu motivieren, auch weiterzumachen, nachdem der Zuspruch doch sehr gut ist. Dazu haben wir uns was einfallen lassen. Wir haben bei Amazon eine Wunschliste eingerichtet oder einen Wunschzettel eingerichtet. Das kann man dort ja. Den Link dazu findet man bei uns auf der Homepage. Die Überschrift heißt Die gute Tat, ist auf der rechten Seite. Wenn man da draufklickt, gelangt man zu der Wunschliste. Und sieht dann alle möglichen Artikel, von die wir gerne mal haben wollen. Das sind Kleinigkeiten dabei, es ist nichts, was wahnsinnig teuer ist. Aber wir freuen uns jedenfalls drüber, wenn wir das bekommen. Wer uns da was schicken will, kann das dann direkt über Amazon shoppen. Das wird dann hier direkt ins Studio geschickt. Und das Tolle ist, wir wissen nicht, was es ist. Wir lassen uns dann überraschen, werden es dann aber in der Sendung auspacken jeweils am Ende. Und dann auch bekannt geben, wer von uns dreien sich das gewünscht hat. Das steht da nämlich nicht mit dabei. Und derjenige wird dann auch ein bisschen drüber erzählen, warum er sich das wünscht. Also vielleicht kommen da ein paar nette Sachen mit rein. Warten wir es mal ab. Ich glaube, ich muss husten, sagte Damian. Bisher sieht es nicht so aus. So, jetzt starten wir aber durch. Wir haben, wie gesagt, ein gutes und tolles Programm. Es hat sich ja einiges ergeben. Wir fangen, wie gehabt, mit etlichen Personalien an, die sich in den letzten 4 Wochen ergeben haben. Lass uns vielleicht mit dem Thema HP anfangen. Der Herbert Schönebeck ist weg, der Channel-Chef bei HP. Er war ja auch nicht allzu lange da, der ist im März 2010 angetreten bei HP und jetzt wieder weg. Überrascht hat es, glaube ich, nicht wirklich, war, glaube ich, nicht wirklich überraschend. Also es war eigentlich klar, dass wenn Kinne weg ist, dass Schönebeck auch nicht mehr allzu lange da sein wird. Dazu muss man, denke ich, wissen, dass der Kinne den Schönebeck sozusagen an Bord geholt hat. Auch sind beide alte Siemensianer. Und ja, von daher war es eigentlich auch nicht wirklich überraschend. Und mit Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, die hat es aus dem zweiten Grund auch nicht wirklich überrascht, weil sie sagen, Schönebeck war nicht unbedingt die ideale Besetzung auf dieser Stelle, weil er sehr wenig Erfahrung mit Partnern hat in der Hinsicht und böse Zungen behaupten, tatsächlich er hätte noch nie ein Systemhaus von innen gesehen. Hm. Also das habe ich aus Systemhausbranche selber direkt rausgehört, war man also auch nicht ganz so glücklich drüber.
Er ist natürlich auch nicht der typische HP-Mitarbeiter, wie man sich den so vorstellt, ja, oder wie man das so kennt. Und er muss sich da etwas als Fremdkörper bewegt haben.
Wie ist denn der typische HP-Mitarbeiter?
Schwäbisch.
Schwäbisch.
Mit schwäbischen Dialekt.
Sehr lang dabei, trägt blaue Hemden.
Ja.
Nein, das war jetzt ein bisschen polemisch, aber die haben so eine HP-Ausstrahlung, die Leute, die bei HP lang im Channel unterwegs sind oder lang unterwegs gewesen sind, im Systemhauskanal. Wenn man mal zurückgeht und sich anschaut, was für Leute das sind. Der Mark Fischer, der jetzt bei IBM ist, der ist früher bei HP im Systemhaus Vertrieb gewesen, der hat Systemhäuser betreut. Mhm. Und der hat schon eine andere Ausstrahlung. Mhm. Dann sind da so Leute drin wie der Jürgen Roskopf, sehr, sehr lange dabei, der mittlerweile Distribution macht. Das ist schon ganz eigene. Das sind schon sehr eigene Typen, die das da machen.
Aber gleichzeitig
und auch der Schönebeck ist da wirklich schon, so der ist schon ganz anders. Mhm. Und ich habe wiederum gehört, dass er mit seinem Job dort auch selber nicht sehr glücklich gewesen sein soll und gesagt hat, also eigentlich könnte er nicht wirklich viel bewegen.
Kommt vielleicht beides zusammen.
Also ich denke, das sind beide Sachen zusammengekommen, denke ich schon.
Auf jeden Fall gehen die wieder getrennte Wege und Nachfolger wird gesucht. Bekannt ist bisher noch nichts. Ich habe nur gehört, dass wohl eine interne Suche favorisiert wird, was aber der Tatsache geschuldet ist, so wurde mir zumindest gesagt, dass HP derzeit extrem auf die Kostenbremse drückt und auch Kosten vermeiden möchte für Personalsuche über extern, also über Headhunter und teure Agenturen. HP arbeitet da in der Regel mit einer ganz renommierten Agentur zusammen, die sicherlich auch gutes Geld verlangt. Mhm. Und so hofft man vielleicht jetzt im ersten Schritt, das intern lösen zu können.
Ich denke, HP ist ja ein interessanter Arbeitgeber, sicherlich in der IT-Industrie und im Channel. Und die Leute, die da arbeiten, sind ja auch recht gut in der Branche vernetzt.
Ja, und vor allem, also wenn man daran denken, wenn die da so jetzt für den Druckerbereich geholt haben, als Nachfolger für den Meyer, war ja auch ein bisschen überraschend, die Amerikanerin.
Richtig.
Ja. Also hat man durchaus noch ein paar Möglichkeiten eventuell. Lass uns mal überraschen.
Interessant möchte ich hier gerade mal einfügen an der Stelle. Es ist mir nämlich gerade im Moment über den Weg gelaufen. Und da möchte ich mal eine Lanze brechen für das neue Xing, was ja viel gescholten ist, die neue Darstellung in Xing. Ich finde das sensationell übersichtlich. Und habe gerade auf Xing gelesen, dass Ralf Elgert, der bis jetzt im Vertrieb bei Xerox war, seit Juli, nämlich wahrscheinlich seit jetzt gerade, war mir nicht bekannt, seit jetzt gerade Partner Business Manager Distribution bei HP ist.
Mal schauen.
Er hat leider nicht geschrieben, welchen Bereich. Ich denke, nachdem er einen sehr starken Hintergrund Drucken hat, vermutlich im IPG, steht leider nicht drin. Ich habe ihn schon angepinkt, gemeldet hat er sich noch nicht. Aber ich schätze, der sitzt im Moment nicht vorm Rechner, sondern bewegt sich eher irgendwo im Biergarten. Aber das finde ich einen sehr interessanten Schritt, dass der Ralf Egger, der sehr lange Erfahrung im Channel hat, jetzt tatsächlich bei HP aufgestiegen ist.
Der Chat meinte, wir seien draußen ein bisschen zu leise zu hören. Ich drehe mal ein kleines bisschen auf parallel. Ja, ist tatsächlich nicht sehr groß, die Ausstellung. So, jetzt
machen wir. Ah, da steht schon. So. Ralf der Elch geht zu PSG.
Er geht
Ralf,
zu, ja.
Ralf der Elch.
Ralf der Elch geht zu PSG.
Also, geht zu PSG. Also, das heißt, er scheint einen Spitznamen zu haben. Ja. Warum auch immer.
Er geht zu PSG. Das ist natürlich interessant.
Aha. Okay. Ja, vielen Dank für die Information. Chat. Immer wieder klasse, was er da an Informationen reinbringt. Eigert Elch. Okay. Machen wir weiter. Es gibt noch zwei Personalien zu vermelden aus einem anderen Haus, und zwar von Fujitsu. Die stellen ja im Moment ganz mächtig Leute ein. Der Hans-Dieter Wisuwa stellt ja da ganz super oder versucht eine super Vertriebsmannschaft aufzubauen da in seinem Dunstkreis, wenn man es mal so sagen darf. Und so werden der Uwe Neumeier dort nicht nur anheuern, sondern der hat bereits angeheuert und dürfte auch bereits den achten Arbeitstag heute hinter sich gebracht haben. Uwe Neumeier, ehemaliger COO von Actebis.
Und vorher HP.
Und vorher HP, genau.
Ja, wisst ihr, was ich in dem Zusammenhang ja wirklich interessant fand? So klammheimlich hat ja der Didi Wisuwa seinen Job gewechselt, ne?
Ja.
Der war ja vorher, ich glaube weltweit sogar, für das Partnergeschäft zuständig. Und plötzlich habe ich erfahren, macht er jetzt irgendwie, was man Product Chief
irgendwie so in
die Europe. So, das, ich bin dann eigens nochmal auf die Homepage gegangen von Fujitsu in den Pressebereich, um zu sehen, habe ich da irgendwie eine Mitteilung übersehen oder so. Die haben das nicht kommuniziert.
Richtig.
Bis heute nicht. Also eigenartig, finde ich.
Also die Kollegin, die da auf der Veranstaltung gewesen ist, der ist es auch nur aufgefallen, weil es auf einer PowerPoint-Folie irgendwo dann kurz eingeblendet gewesen ist und das wurde tatsächlich nicht öffentlich kommuniziert oder wurde nicht offiziell kommuniziert, ja, ist aber richtig, aber hat wahrscheinlich auch seinen Hintergrund,
mit Sicherheit,
auf den wir vielleicht gleich noch ein Stück weit zu sprechen kommen. Der zweite Wechsel, der Jörg Hartmann, derzeit oder der bei RIM tätig war, bei dem BlackBerry-Hersteller, wechselt ebenfalls zu Fujitsu. Mhm. Der hat bei FSC das Consumer-Geschäft, das Notebook-Consumer-Geschäft
gemacht vorher. Ne? Und der hat davor das Marketing verantwortet.
Und davor das Marketing verantwortet, genau. Und kehrt jetzt auch zu FSC zurück. Was man allen halben hört, ist, sei toll, dass er wieder an Bord ist bei FSC. Mhm. Es werden große Stücke auf ihn auch gehalten. Also ich weiß, dass einige der Mitbewerber da ernsthaft zittern angesichts des Teams, das da im Moment aufgestellt wird von FSC.
Der Hartmann, der macht jetzt, was macht der da genau?
Ich glaube, der macht das ganze Geschäft, was Endgeräte anbelangt. Also Tablets, PCs, Thin Clients,
okay.
Alles, was da in dem Umfeld ist.
Bei Neumeier macht, glaube ich, Server.
Richtig,
der macht das Server-Business. Genau. Und, okay.
Ich kann es auch mal raussuchen, ich habe es ausgedruckt, aber
Neumeier
macht das Server-Geschäft. Ja,
ich kann mir den... den Jörg Hartmann. Mhm. Gut, der war ja schon bei Fujitsu oder beziehungsweise bei FSC damals. Mhm. Und ich kann mir den sehr gut da vorstellen. Mhm. Das passt recht gut. Mhm. Was ich mir gar nicht so richtig vorstellen kann, ist, wie der Uwe Neumeier sich da schlägt und wie der auch mit dem Didi Vesuva harmoniert, weil der vom Typ her irgendwie schon ganz anders ist. Der ist vom Typ her eher so, ja, der ist vom Typ her irgendwie so typischer HPler.
Wer?
Und der Neumeier Uwe.
Ja, er ist ein Hanseate.
Der ist kein Schwabe, aber der ist eher so amerikanisches Unternehmen, großer Konzern. Und den sehe ich in dieser Fujitsu-Welt so gar nicht so richtig. Bei Actebis konnte ich mir das so lala gut vorstellen, fand ich auch ein bisschen schräg. Aber bei Fujitsu, ich weiß es nicht. Also
naja, ich glaube nicht, dass das jetzt was mit der HP-Hintergrund zu tun hat, sondern schon eher so in die Richtung, wie der Christian sagt. Er ist halt ein sehr, so wie ich ihn kennengelernt habe, ich kenne ihn jetzt ja nicht so gut, aber er ist schon ein sehr trockener Mensch. Ich finde, er wirkt so unentspannt und das kann man ja jetzt von den anderen Fujitsu-Leuten nicht so sagen. Also die Vesuva ist alles andere als unentspannt und auch die anderen in den Positionen, ob das jetzt ein Brünig ist oder auch ein Hartmann, sind auch lockere Typen.
Absolut.
Und das könnte ich mir noch eine interessante Begegnung da vorstellen.
Ja, also bestimmt, den Uwe Neumeier hätte ich eher gesehen bei einer Firma wie Cisco oder sowas.
Ja.
Großer amerikanischer Konzern.
Dann IBM.
IBM, ja. Würde ich den hintun, nicht unbedingt.
Nee.
Japanisch, nein.
Ist richtig, ja. Ich habe gerade mal.
Wobei ich gehört habe, er ist extrem leidensfähig. Extrem leidensfähig.
Muss man also ja sein,
wenn er beim Distributor arbeitet. Die letzten Wochen für ihn bei Also Actebis müssen wirklich nicht schön gewesen sein.
Das glaube ich gar nicht.
Das habe ich gehört, ja.
Das glaube ich gar nicht. Ich bin gespannt, ob er oben bleibt in Hamburg und von dort aus arbeiten wird. Weil er hat ja sein Domizil da schon aufgeschlagen und hat auch mal mir gegenüber gesagt, dass er da eigentlich auch gerne bleiben würde. Muss er die Pendelei halt wieder auf sich nehmen. Also der Hartmann wird verantworten den Bereich Workplace Systems, also unter anderem eben genau PCs, Tablets und ähnliches. Und zwar das eben auf europäischer Ebene innerhalb der Vertriebsorganisation von dem Didi Vesuva. Also ganz interessant, was da bei Fujitsu im Moment los ist. Am Rande erzählt, Fujitsu hat sich ja schon die letzten beiden Jahre sehr, sehr stark in Richtung Servicegeschäft orientiert gehabt. Also es gab ja auch sogar Gerüchte, dass sie aus dem Hardwaregeschäft aussteigen wollen, wurde ja auch drüber geschrieben, es wurde dann später wieder dementiert, aber die haben ja die letzten beiden Jahre über nichts anderes erzählt als Servicegeschäft, Cloud, Computing und. Das hat sich ja total gedreht seit den Partnertagen. Also da war das Motto ein ganz, ganz anderes, und zwar das Thema Hardware. Hardware, Hardware, Hardware. Hardware steht wieder ganz wichtig, sein Kerngeschäft sei wichtig, toller Umsatzbringer. Also das ist ganz interessant, wie der Schwenk da jetzt wieder stattgefunden hat.
Ich habe den so gar nicht gesehen.
Doch, also
ehrlich gesagt, also Sie haben von bestimmten Hardware-Kategorien Sie ja gesagt, das ist für uns jetzt nicht mehr so spannend, der ganze Notebook-Bereich, Consumer-Notebook-Bereich, aber zum Beispiel die großen Maschinen, die Servers, die Storage-Systeme, die standen ja nie zur Disposition.
Nein, die standen nicht zur Disposition, nur in der ganzen Wirkung nach außen wurde immer gesagt, wir sind eine Service-Company wurde einfach immer über das Thema gesprochen und man hatte so den Eindruck, naja, die wollen in Richtung HP und Richtung IBM da einfach ein Stück weit sich annähern und das Thema einfach machen. Und ich habe mich dann auch gefragt...
Ich denke, das werden sie auch.
Werden sie sicherlich auch tun, und ich halte es im Übrigen für eine ganz, ganz clevere Geschichte, die sie da gemacht haben, dass dieses Thema Servicegeschäft wirklich mal 2 Jahre lang extrem zu penetrieren bei den Partnern, bis es bei denen auch zu den Ohren rauskommt, weil sie es nicht mehr hören können. Ja, weil Cloud Computing kann, glaube ich, inzwischen auch niemand mehr hören. Und dass sie jetzt eben wieder das erkannt haben und umschwenken und sagen, Hardware.
Also ich denke, Hardware ist ja ein Kerngeschäft und man darf nicht aufhören, über ein Kerngeschäft zu sprechen und vor allem nicht in einem Partnerumfeld, wo man sehr viele Partner hat, die extrem aufs Hardwaregeschäft angewiesen sind. Ja. Und die sich ansonsten alleingelassen fühlen. Was ich sehr interessant
finde. Passt ja auch zu der Personalie übrigens.
Es passt
ein Servermann und jemand,
der PC-Geschäft
hat.
Es passt auch zu den Personalien. Was ich auf den Partnertagen schon sehr interessant fand, war der wirklich auch sehr schön gemachte Vortrag, zum Beispiel von der Lydia Raab über Endgeräte. Ich meine, das Thema Notebook zu Zeiten, wo jeder die Lager voll hat, dann doch mal irgendwie so rüberzubringen. Ich fand das toll. Fand ich wirklich gut.
Wobei, interessanterweise ist mir gerade so in den Kopf gekommen, die positionieren ja Hardware sogar noch auf eine geschickte Weise, nämlich Hardware als Service. Ja, ja, wo sie das mit ihr, mit dieser, mit diesem Schlagwort Cloud verbinden. Jeder von euch hat sich in den letzten Wochen mal mit dem Jörg Brünig unterhalten. Ja,
den werden wir nachher sogar noch hören.
Den werden wir nachher noch mal hören. Und das ist ja eine seiner Lieblingsthemen, dieses ganze Cloud-Thematik. Ne? Cloud bedeutet bei ihm aber immer Hardware. Mhm. Also wenn er Cloud in Bezug auf Fujitsu spricht, spricht er immer über Hardware. Mhm. Ne? Und also wir können da, wenn wir mal über Cloud sprechen, sicher noch mal näher darauf eingehen. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo man dann feststellt, aha, Hardware und Cloud oder Service schließt sich überhaupt gar nicht aus, sondern es gehört irgendwie integral zusammen.
Ja, ja, sicherlich. Also wie gesagt, mir ist es nur aufgefallen, wenn man mal Artikel raussucht, jetzt vor 2 Jahren, Partnerveranstaltungen und Ähnliches, wie kommuniziert derzeit Fujitsu seine Strategie und wie richten sie sich aus, wurde nur über Servicegeschäft gesprochen. Mhm. Ausschließlich. Also da wurde nichts anderes in den Mund genommen und ich glaube, es gab eben 1-2 Artikel, wo darüber gemunkelt wurde, dass das Hardwaregeschäft so langsam abgestoßen werden sollte. Es wurde sogar darüber spekuliert, wer der Käufer sein konnte und. Ne? Und jetzt sind sie eben da genau wieder anbelangt. Also das fand ich schon mal eine ganz interessante Phase, die sie da so durchgemacht haben. Gut, dann nächste Personale, die wir hier aufgeschrieben haben, die Doris Albitz von der IBM, wird befördert. Und zwar wird sie ab sofort auf Europaebene tätig werden, bleibt aber quasi für den Channel erhalten. Mhm. Ist sicherlich eine tolle Auszeichnung für sie und ein Zeichen dafür, dass sie bei der IBM auch einen wirklich guten Job gemacht hat, was das Channel-Geschäft anbelangt. Und der Nachfolger von der Frau Albitz wird der Stefan Wippermann, den kennt der ein oder andere sicherlich auch noch. Der war lange, lange Zeit bei HP, glaube fast 18 Jahre.
Der war damals der Nachfolger von der Bärbel Schmidt.
Da ist er
relativ richtig bekannt geworden.
Dann, richtig, ne? Ja.
Vorher war er, glaube ich, in Frankreich, in einer Fabrik da.
Ja.
Und dann ist er bekannt geworden. Ja.
Genau. Dann hat er noch eine kurze Zwischenstation gehabt bei dieser Gigaset-Abteilung von Siemens.
Bei Siemens, richtig.
Bevor die dann an Arcis verkauft wurde, der ganze Bereich, da war er noch dabei. Das dürfte ein gutes Jahr gewesen sein oder sowas. Und ja, jetzt eben bei der IBM als Channel-Chef für Deutschland tätig. Was sagt ihr zu Doris Albitz?
Also mich hat das überrascht.
Ja.
Mich hat das wirklich sehr überrascht. Wobei der Jetta hatte sie ja reingeholt und jetzt ist Jetta eins ins Ausland, also in die Zentrale aufgerutscht.
Der ist nicht nur eine Stufe hochgefallen, sondern
der ist ja wirklich massiv. Ja. Und bei ihr dann auch, mein Gott. Ich denke schon nicht, dass sie da einen schlechten Job gemacht hat als Channel-Chefin.
Also ich habe mich darüber gefreut, muss ich sagen. Ich schätze die Doris Albitz persönlich und auch fachlich sehr.
Ja, absolut. Also absolut,
sie kennt den Channel in- und auswendig. Ich habe sie damals kennengelernt, da war sie noch bei Makrotron damals, so hieß die
Makrotron. Makrotron, ne? Richtig.
Da hat sie Marketing gemacht oder sowas.
Das war,
ne?
Ja. Mhm.
Ja. Das war schon ewig her. Und da hat sie jetzt wirklich eine tolle Karriere gemacht. Und doch, ich finde, also es ist völlig berechtigt.
Ja, finde ich auch. Also ja, Makrotron war sie, dann war sie Polycom, dann war sie bei Navigon. Aha. Und dann ist sie, glaube ich, zu IBM gegangen, wenn mich nicht alles täuscht.
So. Und hat sich da sehr gut durchgesetzt.
Ne? Absolut, ja.
Nicht schlecht.
Ganz tolle Frau. Also insofern herzlichen Glückwunsch zu der tollen Beförderung. So, können wir zu dem Wippermann noch irgendwas sagen? Wollen wir da noch was sagen?
Ich habe mich in dem Zusammenhang nur wenig gesehen die letzte Zeit.
Ja, ich auch.
Also man hat von ihm sehr wenig gehört. Mhm. Vorher war der immer sehr präsent.
Aber also das hört man von IBM-Leuten im Allgemeinen wenig. Von dem Mark Fischer hört man eigentlich auch wenig.
Ja.
Oder?
Ist richtig.
Also noch war zu seinen Lenovo-Zeiten ja schon noch ein Stück anders.
Gut, da war er Geschäftsführer. Und stand auch mehr so im Fokus. Jetzt ist er zwar auch natürlich, hat er noch eine sehr exponierte Position, aber ist halt eben nicht der wichtigste Repräsentant des Unternehmens, steht deshalb halt immer in der zweiten Reihe. Ja. Aber ist schon richtig, sowohl von ihm als eben auch vom Wippermann hat man wenig gehört und auch wenig gelesen.
Ja. Richtig. So, dann gibt es noch einen Abgang beim Unternehmen, wo ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht war. Und zwar der Hardy Köhler wird Adobe verlassen.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht.
Das war wirklich sehr überraschend, weil Hardy Köhler bei Adobe einen exzellent guten Job gemacht hat. Mhm. Der hat dort super Fachhandelsprogramme aufgebaut, ganz tolle neue Veranstaltungen gemacht, da wirklich viel getan für das Unternehmen. Und ich kann es mir nur dahingehend erklären, dass er ein super Jobangebot irgendwo so bekommen hat.
Ja. Denke ich auch.
Wo er sagt, das ist ein Angebot, wo er nicht Nein sagen kann. Und bin echt gespannt, wo er aufschlagen wird. Wird sicherlich ein Softwareunternehmen sein, kann ich mir vorstellen.
Ich denke auch. Was bei Hardy ganz interessant war aus der Vergangenheit, er war ja schon mal in der Diskussion als Deutschlandchef.
Ja.
Und damals wurde, wann war denn das, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, wurde dann sein Kollege vom Direktvertrieb bevorzugt. Und da hatte man schon gesagt, oh, das hat ihm nicht so richtig gut gefallen.
Mhm.
Und wer weiß, wie lange der noch bei Adobe bleiben wird. Mhm. Jetzt ist das aber schon relativ lange her. Mhm. Und jetzt habe ich gedacht, mein Gott, ist ein guter Job. Er ist da sehr gesettelt. Er ist sehr angesehen.
Ja.
Und dann war ich zu dem Zeitpunkt auch überrascht.
Nee, er hat auch wirklich aus dem Channel, also von den Händlern super Feedback bekommen. Ganz tolle Geschichten, die er da gemacht hat. Sehr kreativ, mutig neue Dinge ausprobiert, hat auch auf die Händler wirklich extrem gehört. Und Adobe hatte etliche Jahre davor teilweise extreme Probleme im Channel. Aber das hat er da wirklich ganz toll hinbekommen. Und da wünschen wir ihm alles Gute und ich denke, wir werden in einer der nächsten Folgen sicherlich berichten können, wo er dann auch hingeht. So, ich glaube, September ist es soweit.
Jetzt gebe ich folgende Geschichte mal noch zum Besten.
Ja.
Das ist mir nämlich jetzt die Woche passiert auf einem Termin. Das war jemand, den ich relativ lang kenne aus der Softwarebranche. Und der meinte, also ihn wird's überhaupt nicht wundern, wenn Hardy Köhler demnächst auf dem Chefposten bei Parallels auftauchen würde.
Bei Parallels? Na, das glaube ich nicht.
Und keine Ahnung.
Das glaube ich nicht.
Keine Ahnung.
Das glaube ich.
Aber das fand ich schon.
Wieso? Irgendwelche Erklärungen?
Nee, der meinte, die suchen ziemlich dringend. Die hatten ja mehrere Abgänge auf Management-Ebene. Und das würde sich doch anbieten als Deutschlandchef eines sehr aufstrebenden Unternehmens im Moment.
Mhm. Ja.
Was definitiv so, ich weiß nicht, ob das so kommt.
Mhm.
Aber ich fand das mal einen ganz interessanten Denkanstoß.
Ich vermute, dass der einen richtig großen Sprung nach vorne macht. Tipp, würde ich jetzt mal drauf wetten.
Gut, wir werden darauf zurückkommen.
Okay.
Also wir werden definitiv ne? zurückkommen.
Schauen wir mal.
Das ist ja das Schöne, ne? Wir können ja jederzeit zurückhören. Was hat denn der Meier damals gesagt?
Genau.
Ja, total.
Ihr kennt ja den Spruch, das Archiv ist die Rache des Journalisten.
So ist es. Ja? Und MP3 ist das Archiv des Podcasters.
Ja.
Sehr gut. So, dann die nächste Personale, die ich aufgeschrieben habe, kann ich aber ehrlich gesagt wenig dazu sagen, vielleicht von euch einer mehr. Der Sven Buchheim wird Vertriebsvorstand bei Blue Chip in Meuselwitz.
Nö, kann ich auch nichts zu sagen.
Also finde ich gut, ich kenne den Sven schon relativ lang.
Ja.
Und die Blue Chip ist sehr, sehr gut positioniert und er ist ein guter. Also ich denke, das ist ein Schritt, der wohl überfällig gewesen ist.
Sag mal, du
ist.
Sagst, die Blue Chip ist gut positioniert. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also ich beobachte jetzt die Blue Chip auch schon seit, ja, ich weiß gar nicht, über 15 Jahre oder so.
Mhm.
Ich war sogar auch mal da. Und ich habe den Eindruck, so eine richtige Entwicklung haben die aber in den letzten Jahren nicht gemacht, oder?
Es kommt jetzt darauf an, was du unter richtiger Entwicklung verstehst.
Ja, ich meine jetzt schon eine Umsatzentwicklung, was das Geschäftsvolumen betrifft.
Ich weiß gar nicht, wie groß die im Moment vom Umsatz sind. Die stehen sehr stabil, die sind im Servergeschäft wirklich gut aufgestellt.
Mhm.
Machen recht viel mit Intel, beziehungsweise auch mit Supermicro.
Mhm.
Sind sehr bodenständig.
Ja, das sicherlich.
Es gibt sie noch.
Was
man sagen muss, was ja... Was man nicht von allen sagen kann. Die sind unterwegs im Lösungsgeschäft schon seit einer ganzen Zeit. Also ich halte die für recht gut aufgestellt. Ich habe versucht, den Sven vor Wochen ans Telefon zu kriegen,
aha,
um mich mal wieder auf Stand bringen zu lassen. Mhm. Habe ihn aber nicht erwischt.
Mhm.
Und habe dann tatsächlich mitgekriegt, so jetzt wurde er dann doch Vorstand. Und gedacht, hey, Donnerwetter, schöner Schritt.
Der Chef ist doch noch der Hubert Wolf, ne?
Ja. Ja, das ist ja der Inhaber.
Der Inhaber, ja. Ist auch nach wie vor auf der Brücke, oder?
Ja,
denke ich ja.
Ja, der ist nach wie vor auf der Brücke.
Und ich meine so, die liegen so beim Umsatz irgendwie bei 65, 70 Millionen, kann das sein?
Ja, keine Ahnung, also ich schaue gerade mal hier, ob ich irgendwo auf der Homepage was finde, aber...
Und ich glaube, in dem Bereich haben die sich vor 10 Jahren auch schon bewegt. Ist jetzt nicht so relevant. Mir kam das jetzt gerade nur so in den Sinn, als wir gerade.
Das ist ein guter Punkt. Die Umsatzgröße weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Nee. steht, finde ich jetzt hier auch nicht. Aber gut, sie machen Handelsgeschäft, sie haben ihr Eigenmarkengeschäft und machen ja auch Distribution nebenher. Ne? Mhm. Also
und spielen viel Fußball.
Und spielen viel Fußball,
richtig. Er ist ja ein großer Sponsor vom SV Meuselwitz oder wie der Verein richtig. Heißt.
Ja. Genau. Mhm. Heißt ja, glaube ich, wahrscheinlich auch Blue Chip Arena oder.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube sogar, du hast recht.
Ja, ich meine auch mal, das irgendwie gelesen zu haben. Gut. Dann noch kurz nachgeschoben, Lückerer Reh ist also wie angekündigt tatsächlich aufgetaucht in der Solarbranche und bekleidet dort jetzt als Senior Vice President for Sales and Marketing und Sales and Modules das Amt, und zwar bei der Firma REC. Das heißt ausgeschrieben Renewable Energy Corporation und wird hier in München sein, wollen wir vielleicht ab und an mal,
ah, das
mal
ist sehen. Ja toll.
Und ja, die REC ist ein norwegisches Unternehmen, waren auch jetzt einige Zeit in der Presse, weil die mit dem Freistaat Bayern, glaube ich, zusammen riesen Solargeschichten irgendwie machen. Also das ist ganz interessant und ja, finde es gut, dass er hier in München ist und dann hat man da noch ein bisschen Kontakt
zu ihm. Ja, ist ja ein super netter Typ, kann man auch viel Spaß mit haben.
Genau.
Ja.
Und der kann uns da vielleicht auch immer wieder ein bisschen updaten, was die Entwicklung in dieser Branche anbelangt. Also die REC, die war in den Medien, und zwar geht es da um den Bau eines Solarparks in Deutschland. Und für den in Bayern entstehenden Solarpark wird die REC also 120.000 dieser Module liefern auf 40 Hektar. Das ist ein Riesending. Und,
wo steht denn das?
Ich habe das gelesen, glaube
ich. Nee, wo ist dieser Solarpark? Bayerischen Wald irgendwo, oder?
Du, keine Ahnung. Nee. Die entstehen doch zurzeit überall, sprießen die wie Pilze aus dem Boden. Also wenn ich heimfahre mal zu meiner Mutter, da fahre ich immer die B17 ein Stück weit entlang. Das ist, die B17 verbindet Landsberg am Lech mit Augsburg.
Aha.
Und da kommt alle 2 Kilometer, kommt auf der rechten oder linken Seite eins von diesen riesigen Solarfeldern.
Ah, ja.
Also es sind gigantische Felder. Aha. Und die Bauern, denen dieses Stück Land gehört, die denken sich halt, naja, ja, Biogemüse kannst du hier nicht anpflanzen, dann machen wir halt, oder keine Ahnung, ne? Also riesengroß. Ja, und durch diese Anlage mit einer Leistung von 28 Megawatt werden dann also 32.000 Haushalte versorgt. Also ganz ordentlich. Also sehr schön. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, noch eine sehr traurige Nachricht. Der Andreas Lamm ist verstorben, der Europachef von Kaspersky. Der Andreas Lamm hat damals, ich glaube im Jahr 2003, Kaspersky hier in Deutschland aufgesperrt und war quasi auch der Gründer mit. Und der Andreas Lamm ist 1966 geboren und jetzt eben dieser Tage nach schwerer Krankheit verstorben. Das ist natürlich eine unschöne Geschichte und ja, insofern kann man da nur ja, den Kollegen, der Familie und allen das aufrichtige Beileid aussprechen. Ja. Aufgetaucht ist wieder der Ex-Netgear-Europachef, der Thomas Jell. Den kennt ja sicherlich auch der ein oder andere. Und der ist bei einem Unternehmen aufgeschlagen, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Nämlich bei Exito, glaube ich, spricht man die aus. Oder Exito, keine Ahnung. Sagt jemand von euch irgendwas?
Nee, kannte ich vorher auch nicht.
Kanntet ihr vorher auch nicht.
Na toll. Sag mal, du hast da notiert, als Geschäftsführer oder so, Thomas Mamitsch.
Ja.
Hat er irgendwas mit dem früheren Dell-Geschäftsführer Mamitsch zu tun?
Das weiß ich nicht, ob
der Sohn oder so?
Weiß ich nicht, ob das derselbe ist.
Nein, also das glaube ich nicht.
Mamitsch kommt.
Der alte Mamitsch, um das mal so despektierlich zu sagen, der früher Dell Deutschland geführt hat, der sitzt ja da hoch und trocken unten an der Côte d'Azur.
Ja, ja.
Und erntet da seine Weintrauben oder was er da erntet. Ne? Ja, hat da ein super Leben. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das verwandt an Sohn von ihm ist. Es könnte sein. Also
könnte doch auch sein, müsste man ihn mal fragen.
Die Schreibweise des Nachnamens ist jedenfalls identisch.
Müsste man ihn tatsächlich mal fragen. Ja, also Mamitsch kommt auf alle Fälle von Trend Micro, hat dort auch ein paar Leute mitgenommen zu Netgear.
Von Trend Micro.
War ja Geschäftsführer dort bei Trend Micro. Und noch mit dabei ist er der Andreas Gutmann. Die beiden teilen sich das Geschäft dort, also sind beide quasi ein Country Manager. Der Mamitsch macht dort den B2B-Bereich bei der Netgear und der Andreas Gutmann macht das Consumer-Geschäft dort. und gehen dort beide ihre Wege. So habe ich das nicht nur verstanden, sondern so ist es eben auch. Genau. So, dann was haben wir noch? Ja, eine Geschichte, die vielleicht noch in den aktuellen Teil gehört, und zwar der Management Buyout bei Bcom. Andreas, da kannst du uns doch sicherlich ein bisschen was dazu sagen. Du warst auch auf der Veranstaltung gestern, ne?
Ja, da kann ich allerdings was zu sagen. Ich bin gestern in Köln gewesen. Das war eine recht interessante Pressekonferenz. Mhm. Sie unterschied sich in etlichem von den Pressekonferenzen, die man sonst von Distributoren so kennt. Mhm. Und zwar erstens hatten die auf dem Podium fast alle Beteiligten in diesem Deal. Das heißt, es waren nicht nur die beiden Vorstände natürlich da von Bcom.
Hoffmann
und Bertolato. Sondern es war auf dem Podium auch der Vertreter der Holding, also der ehemalige Besitzer.
Jetziger Aufsichtsrat.
Oder immer noch Aufsichtsrat, so muss man besser sagen.
Der Mertens.
Nach wie vor der Mertens als Aufsichtsratschef. Es war auf dem Podium der zuständige Manager der Commerzbank, die den ganzen Deal begleitet hat als Bank.
Boah, Donnerwetter.
Und es war ein Banker, der hatte seine Mitarbeiterin
auch dabei. Das ist eigentlich
ungewöhnlich, dass
jemand bei so einer Veranstaltung
ist. Es war sehr ungewöhnlich. Denn der
hatte, aber gut.
Ja.
Es war sehr interessant. Der hatte seine Mitarbeiterin dabei, die Bcom betreut.
Mhm.
Und dann war auf dem Podium noch ein Vertreter einer Finanzierungsberatungsgesellschaft, der den Deal mit eingefädelt hat, also der diese Finanzierungskonstruktion mit eingefädelt hat. Das war die IP, oh, jetzt habe ich es, weiß ich es
nicht mehr. IPX oder so ähnlich
IP, heißt die, ne? IPONIX. IPONIX AG. IPONIX AG.
Kennt wahrscheinlich sowieso niemand.
Kennt niemand, war mir überhaupt nicht bekannt, weder vom Namen noch sonst wie. Dann hatten die aber schon gesagt, also diese Gesellschaft hat beträchtliche Erfahrung in der Distribution.
Mhm.
Und tatsächlich haben die anscheinend in der Vergangenheit schon öfter Finanzierungsprojekte für die ALSO mit abgewickelt oder mit eingefädelt. Also von der Besetzung war es interessant. Und dann war es noch so, dass der Bervarato gesagt hat, naja, er ist ja nur der Vorstand, der das hier mit übernommen hat, das Unternehmen. Er macht das Geschäft natürlich nicht alleine. Ja klar, natürlich macht es nicht alleine, sondern eigentlich macht es das Management-Team und die Mitarbeiter. Und er hatte tatsächlich sein Management-Team nahezu komplett dann auch bei der Pressekonferenz dabei.
Mhm.
Dann nach diesem offiziellen Teil, der relativ kurz war, wo er eine sehr kurze Präsentation gemacht hatte zu Positionierung, Eckdaten, Distribution, wie er sich so die Zukunft vorstellt, kann ich gleich noch was zu sagen.
Mhm.
Gab es hinten dann noch die Möglichkeit, mit denen allen zu sprechen. Habe ich auch ausgenutzt, war dann wirklich sehr spannend. Habe den Verantwortlichen fürs HP-Geschäft gesprochen und den stellvertretenden Einkaufsleiter, die Vertriebsleiterin, den Marketingverantwortlichen. Und was man sagen muss, die meisten Leute sind da schon unheimlich lang dabei.
Ja.
Mhm. Also die haben auch in der Mannschaft eine riesen Kontinuität. Und interessanterweise auch zum Beispiel in der Gesellschafterstruktur bis jetzt und interessanterweise auch bei der Bank. Das heißt, die Commerzbank ist mit der Bcom schon seit über 10 Jahren unterwegs. Und dann hatte der Banker erzählt, das war so Anekdote am Rand, er war vor rund 10 Jahren unterwegs bei einem totalen Regenguss, musste sich dann blitzartig irgendwo unterstellen. Das war so eine erweiterte Garage. Und da war so ein junger Mann dabei, der räumte von der Palette, die an der Straße stand, immer so CD-Boxen irgendwie in die Garage rein. Und das ist der Horst Beck gewesen.
Ach,
das war Bcom, da sind die ins Gespräch gekommen. Und seitdem war der die Hausbank für die Bcom und hat diesen ganzen Prozess begleitet.
Das ist ja die HP-Geschichte in klein hier sozusagen.
Das ist wirklich aus der Garage dann ins Unternehmen.
Nee, aber man muss wirklich sagen, dass sich die Bcom da sehr positiv weiterentwickelt hat.
Die Bcom hat sich sehr positiv entwickelt, muss man sagen.
Also auch durch den Thomas Hoffmann, der dort der CFO ist. Ich habe den auch mal kennengelernt, ganz wirklich sehr umgänglicher Mensch, sehr professionell auch unterwegs und also zusammen mit dem Thorsten Belverato. Damian hebt schon die Hand, du kommst auch gleich dran.
Ah.
und das passt einfach dazu, jetzt auch mit dieser Pressekonferenz, dass dieser ganze Laden da mal transparent gemacht wird und dann nicht alles im Verborgenen bleibt. Weil für viele sich sicherlich die Frage gestellt haben, wie schafft es eine BKOM? Management Buyout ist immer mit viel Geld verbunden, mit Finanzierung und. Wer finanziert denn bitte einen Distributor? Ne? Haben wir dann bei den Margen und so weiter, ne? Da wird ja gleich immer gemunkelt. Und insofern fand ich das ganz toll, dass die das da wirklich mal alles transparent gemacht
haben. Also war auch natürlich
das Darmen mal dran.
Ah, okay, da halte ich mich gleich.
Ich habe aber gleich, Andreas, eine Frage an dich, aber erst muss ich noch was loswerden. Und zwar, ich finde das auch ganz erstaunlich, diese, wie soll man sagen, neue Offenheit der BKOM. Ich erinnere mich noch ganz gut vor ein paar Jahren. Damals hatte ich noch den Job, den du jetzt hast, Christian. Da hatte ich einem jungen Kollegen mal gesagt, du geh doch mal zu BKOM frag die mal, ob die mal ein bisschen was über ihre Geschichte, über ihre Firma erzählen wollen, wir wollen mal einen Artikel veröffentlichen. Da ist er dann auch losmarschiert und hat dann da angerufen und so und dann kam er wieder zu mir zurück und sagte, die wollen gar nicht. Die wollen nicht, dass wir was über die schreiben. Die wollen hinten bei uns im Marktplatz da ihre Anzeigen deponieren und fertig. Ne? Das war für mich total überraschend.
Das war wirklich lange Zeit.
Ne? Ja. Und jetzt ist da ja doch ein ganz anderer Schwung dann da reingekommen. Ja. Die machen eine Pressekonferenz, die suchen den Kontakt mit den Journalisten, mit der Öffentlichkeit sozusagen, mit der relevanten Öffentlichkeit für sie. Sie sind offensichtlich auch relativ offen in Bezug auf das, was sie über ihre Firma erzählen. Also da ist schon ein ganz anderer Zug drin. Aber Andreas, an dich wollte ich nämlich noch eine Frage stellen. Du hast ja bei uns auf der Seite Channelcast, hast ein bisschen was drüber geschrieben.
Richtig.
Und du hast, glaube ich, geschrieben, sie wollten die BKOM möchte die stabile vierte Größe in der deutschen Distributionslandschaft sein. Da bin ich in Stutzen gekommen, ehrlich gesagt. Bin mir da nach wie vor nicht so sicher. Die vierte Größe, also wenn wir mal die ersten drei nehmen, die sind ja relativ klar.
Die sind klar gesetzt.
Ingram, das ist TechData und also Actavis oder also Actavis und TechData.
Richtig.
Und dann die vier. Da habe ich gedacht, das ist Devil.
Nee, ich
war
dachte,
meine spontane?
Nein.
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 Nee.
Die, also die, jetzt sagen wir mal so.
Devil zusammen mit COS?
Devil zusammen mit COS hätte das sein können. Es hat aber COS in der Zwischenzeit sehr viele Kunden verloren gehabt. Natürlich durch die Umbrüche, die es da gegeben hat. Die Übernahme und diese merkwürdigen Abwicklungen und Rückabwicklungen.
Dieses russische Geschäft, was da geplatzt ist. Ne?
Hör mir auf.
Also, ja, das letztes wirklich, Jahr war irre.
Und das ist ja wirklich, die Leute bei COS sind ja auch wirklich leidgeprüft.
Ja, klar.
Das ist ja, und bei Devil ja genauso. Mhm. Bei Devil gab es die Umbrüche. Mhm. Tatsächlich, wir haben ja bis vor kurzem bei der CN immer erhoben, die Marktanteile der Distributoren im Handel. Und was sich schon sehr deutlich herauskristallisiert hat, ist, nachdem die COS immer schwächer geworden ist, ist die BKOM nachgerutscht. Mhm. Mit der Fusion von Also und Actavis ist dann die BKOM plötzlich an Stelle 4 gewesen.
Tatsächlich.
Die Also war an Stelle 4, tatsächlich auch nach Anzahl kaufender Kunden, aber nur knapp. Das war immer relativ knapp.
Ah, ich verstehe.
Mhm. Und die Also hat ja irgendwann dann die Geschäftsstrategie geändert, hat gesagt, okay, wir ziehen uns aus dem Fachhandel des Geschäfts so ein bisschen zurück und konzentrieren uns sehr stark auf Retail und da auf MSH-Geschäft. Und die BKOM hat das Geschäft sehr kontinuierlich aufgebaut und ausgebaut. Was wir bei der Devil über die Jahre immer wieder gesehen haben, die Devil hatte sehr starke Schwankungen in der Kundenbasis, die auch immer von Aktionen abgehangen haben. Mhm. Die Devil ist einer der Distributoren, die sehr preisaggressiv und sehr laut nach außen unterwegs sind, immer wieder.
Mhm. Passend
Früher
zum
war das
Namen
noch,
eben.
Noch viel massiver, passend zum Namen. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so heftig. Mhm. Und die BKOM ist da sehr viel kontinuierlicher. Die haben diese Schwankungen nie gehabt. Mhm. Die BKOM ging langsam und kontinuierlich hoch. Bei der BKOM war das ganz interessant, so wie das bei einer COS vor Jahren mal gewesen ist, als sie dann als P&T angefangen haben, Portfolio aufzubauen und. Interessant, historisch gesehen gibt es auch Parallelen. Der Einkaufsleiter der COS, der Wolfgang Börner, ist dann zur BKOM gewechselt und hat bei der BKOM angefangen, mehr Verträge aufzubauen, mehr Lieferantenverträge aufzubauen. Dadurch ist die BKOM sehr stark gewachsen. Das ging in erster Linie über Herstellerverträge. Der Wolfgang Börner ist jetzt schon eine Zeit lang weg. Was der BKOM erheblich geholfen hat, Was bei der CS überhaupt nicht funktioniert hat, ist der HP-Vertrag. Mhm. Die Bcom hat seit 2,5 Jahren einen HP-Vertrag im Druckerbereich. Mhm. Die COS hatte den vorher, die COS ist gescheitert. Die konnten das in der Organisation nicht wirklich gut abbilden. Mhm. Und die HP muss wohl auch nicht sehr kooperativ gewesen sein. Mhm. Das funktioniert bei der Bcom ganz anders.
Sag mal, hast du eine Ahnung, wie viel Umsatz die machen?
Die Bcom?
Ja.
Ich habe das gewusst, ich habe das wieder vergessen. Ich habe mir das gestern auch überlegt, weil er hat es nämlich auch noch gesagt.
Ach so.
Ja, aber ich weiß es nicht mehr. Die Zahl ist bekannt.
Ich habe die, glaube ich, irgendwo da, ja.
Weil ich habe jetzt nämlich nur gelesen bei dir in dem Blog-Eintrag, Andreas, dass seit dem Amtseintritt von dem Thorsten Belverato der Umsatz um 80 Millionen
gesteigert.
Nach oben
gegangen. Genau, der Umsatz um 80 Millionen.
Ja.
Und er hat dummerweise, mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Das war früher gar nicht so. Das ist so seit gestern Vormittag.
Das ist der
Alkohol. Ich möchte mal wissen, woher das immer kommt. Interessant fand ich auch die anderen.
Du bist älter.
Das ist exakt. Ich wusste aber nicht, dass das so mit Spuren geht. Ich fand, während Christian nachliest, ich fand auch interessant die anderen Zahlen, die er gesagt hat. Sie bedienen 13.000 kaufende Kunden.
Ja.
Übers Jahr.
Sehr erstaunlich.
Das ist sehr ordentlich. Mhm. Das ist eine Zahl, die eine COS in der Spitze auch hatte.
Mhm.
Und sie bedienen 7.000 im Monat, was wirklich überaus ordentlich ist. Das heißt, er hat ein Geschäft, er hat ein Bestandsgeschäft, was sehr gut funktioniert, und er hat daneben funktionierendes Neugeschäft. Und er meint dann noch, sie gewinnen so circa 700 Händler pro Monat dazu,
oh, das ist viel.
Die da einsteigen. Mhm. Das ist wirklich sehr ordentlich. Und er meinte allerdings auch, er sieht nicht, dass sie von der also Actebis-Fusion und vom Umstand, dass man da sehr stark mit sich selber beschäftigt sein könnte, dass sie davon profitieren.
Mhm.
Das noch mal, das noch mal ganz außen vor.
Mhm.
Und ehrlich gesagt, was ich das Spannendste finde, ist aus der Historie raus, wie die Bcom gewachsen ist. Die Bcom hat Stand heute immer noch und nach eigener Aussage auch bis in alle Ewigkeit einen Vertrieb, der wirklich als Key-Account-Vertrieb arbeitet. Jeder Kunde hat einen persönlichen Ansprechpartner, egal wie klein der Kunde ist. Mhm. Es gibt keinen Pool-Sales und man versucht die Kunden nicht in den Webshop zu schicken.
Mhm.
Was ja bei den Großen ganz anders ist und was bei den Großen auch eine relativ alte Entscheidung gewesen ist. Man hat dann halt irgendwann umgestellt auf Telefonvertrieb, Bestellannahme und. Und das gibt's bei der Bcom so nicht. Und das Gespräch, was ich mit der Vertriebsleiterin hatte, auch ganz interessant, die meinte, es gibt natürlich auch reinkommende Anrufe. Es gibt natürlich auch Kunden, die im Webshop bestellen. Es ist aber nicht die überwiegende Mehrheit.
Mhm. Das ist interessant. So, ich habe mal kurz nachgeschaut. Umsatz von der Bcom liegt irgendwo so gut über 300 Millionen Euro.
Mhm. Ja, da hätte ich sie auch gesehen. Aber damit ist man doch nicht Nummer 4.
Damit bist du heute schon Nummer 4.
Tatsächlich.
Das denke ich schon. Es könnte sein, dass eine API vom Umsatz genauso stark ist oder vielleicht ein bisschen stärker, aber sicher nicht von der Kundenbasis.
Aber dann haben wir jetzt
und auch nicht nur in.
Aber das war jetzt auch offizielles GfK-Ranking in Anführungszeichen, was gestern gezeigt wurde.
Was er gezeigt hat, war das offizielle GfK-Ranking, zu dem ich eine sehr spezielle Meinung habe. Aber ich halte die Zahlen bei der Bcom, die er aufgelegt hat, halte ich für durchaus aussagekräftig.
Gut, da sind aber dann solche Distributoren wie eine Magirus oder wie eine Avnet, die sind da nicht überhaupt drin.
Das Ranking bezieht sich nicht auf Umsatz, sondern tatsächlich auf Kundentiefe und Kundenbreite.
Mhm.
Und eine Avnet und eine Magirus haben einfach diese, oder auch eine Aslan, haben die Kundenbreite nicht, die haben nicht so viele Kunden.
Nein, das ist schon klar.
Die haben vielleicht 500 kaufende Kunden übers Jahr
oder sowas. Ja, ja. Meine Meinung bezog sich halt eben auf Umsatz. Ne?
Nee, Umsatz ist da nochmal außen vor. Das ist definitiv richtig. Also da muss man deutlich differenzieren.
Gut. So viel zu Bcom, denke ich, oder?
Ja.
Dann habe ich noch ein Thema draufstehen, von dem ich nicht weiß, ob wir da heute unbedingt drüber sprechen soll, weil das noch eine ziemlich junge Angelegenheit ist, nämlich Office 365 wurde jetzt von Microsoft offiziell gestartet. Das heißt, Office in der Wolke sozusagen wurde freigeschaltet. Ich habe es bisher zeitlich noch nicht geschafft, mich da mal zu registrieren. Man kann sich dazu 30 Tage Account mal holen und sich da ein bisschen umsehen. Das würde ich eigentlich ganz gerne vorher noch tun wollen.
Ja, da bin ich.
Bevor wir da das nächste Mal drüber.
Da bin ich total mit einverstanden. Ich hatte das Thema ja draufgesetzt. Ich hatte von einem Kollegen von der Experten Group, dem Thomas Oppermann, von dem hatte ich einen längeren Artikel bekommen. Der hatte als Beta-Tester das schon mal die Möglichkeit gehabt, sich das anzusehen, und er war da eigentlich relativ von angetan von den Möglichkeiten, die das Programm bietet. Aber meine Idee war, dass man das dann auch zum Anlass nimmt, um mal grundsätzlich über diese ganzen Cloud-Geschichten zu sprechen.
Ja.
Das ist sicher, nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, sollten wir uns vielleicht dann auch aufsparen fürs nächste Mal oder so, wenn wir uns mit dem Programm 365 auch ein bisschen befasst haben.
Ja, sollte man aber tatsächlich machen. Ich kann da passen dann dazu auch nochmal über die ersten Erfahrungen seitens der Sense des Handels mit Intune sprechen. Mhm. Also ist ja dieser Systemverwaltungsdienst, den Microsoft dann noch eingeführt hat, oben, um eben remote PCs zu warten und ja, also gerade für den SMB-Bereich und Small Office-Bereich. Da gibt es eben jetzt auch erste Zahlen dazu und erste Rückmeldungen dazu, und da kann man das vielleicht dann mal in einem Aufwasch machen. Interessant war natürlich, dass direkt an dem Tag, als das Office 365 gestartet ist, überall nicht nur darüber zu reden war, sondern auch über Google, weil die haben dann natürlich ordentlich abgelästert, sind ja da wirklich direkt im Mitbewerb, und der Product Manager, der dort bei für die Google Apps oder für das Pendant bei Google zuständig ist, der hat dann gleich gesagt, ja, es gibt 365 Gründe, warum man zu Google gehen sollte.
Die Google-Leute sollten mal lieber den Ball ganz flach halten. Ja, also sagen. So toll ist das Programm jetzt auch wieder nicht, was die da anzubieten haben.
Immerhin arbeiten wir damit, Damian. Aber vielleicht steigen wir auch auf Office 365 um, wer weiß.
Ich arbeite da nicht mit. Ich
ja, wir machen unseren Themenplan rein. Damit.
Ja. Genau, aber ich arbeiten.
Ich finde das jetzt aber gar nicht mal so schlecht.
Also wir arbeiten
in der Redaktion. Das ist total unkomfortabel.
Nee, das kann man nicht sagen. Es ist schon für Zusammenarbeit, Collaboration super. Ja,
das ist der einzige Vorteil.
Ja, dafür gab es aber bisher nichts Vernünftiges, und Google hat das wirklich hinbekommen. Also dass man da mit vielen Leuten auch zusammenarbeiten kann, gleichzeitig Dinge bearbeiten kann, einer nach dem anderen rein kann, es überall verfügbar hast, schlicht und einfach ist, ohne großen Schnickschnack. Und ansonsten, ich arbeite mit Word so gut wie überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ich arbeite also fast ausschließlich mit Word.
Ja, ja. Das ist ganz unterschiedlich, aber wir sehen es uns mal an, ja, würde ich sagen.
Das und, machen
wir. Vielleicht können wir uns da ein bisschen ein Bild davon machen. Ne? Dann kommen wir vielleicht zu dem Thema CANCOM.
Mhm. Oh ja.
Haben wir das letzte Mal, glaube ich, drüber gesprochen gehabt mit dem Umzug nach München. Und jetzt war es gestern, vorgestern war es, glaube ich, ne, wurde bekannt, dass die CANCOM die HOH wieder abstößt.
Ja.
Damals für 3 Euro, glaube ich, gekauft.
Na, was heißt gekauft? Das ist ein super Deal. Das
ist jetzt ja, natürlich
der,
ist ein super
der
Deal.
Weinmann wieder, der Weinmann, das ist ja ein Fuchs. Der hat damals, hat der die HOH von der vom Premiere war das,
genau,
glaube ich, ne? Vom Premiere übernommen. Er hat ihnen ein Sorgenkind abgenommen.
Das
weil Premiere ja konnte mit HOH nichts mehr anfangen. Als sie es übernommen hatten, hatten sie mal eine Idee, die konnten sie nicht realisieren. Dann war HOH wie ein Klotz am Bein. Sie haben jemanden gesucht, der ihnen diesen Klotz abnimmt. Weimann hat gesagt, okay, ich bin unter Umständen dazu bereit. Ja, kostet euch aber was. Und unbestätigt ist, dass er damals noch 1 Million Mitgift bekommen hat.
Gut, der offizielle Kaufpreis waren aber, glaube ich, 3 Euro.
Das mag sowas, sein. Ne? Das mag sein. Ja. Und jetzt hat er HOH dann gehabt. Eigentlich konnte er damit relativ wenig machen, weil es passt ja gar nichts.
Hat den Rest ja dann auch noch dazu gekauft, ne?
Bitte?
Hat er den Rest dann auch noch übernommen von der HOH? Der hat ja am Anfang nicht alles.
Erst hatte er
75% genau gehabt und dann die restlichen 25.
An dem Consumer-Geschäft hatte er naturgemäß nicht das große Interesse, aber er hatte Interesse an dem Know-how und an der Technologie, die dahinter steht, weil CANCOM hatte vorher schon versucht, ähnlich wie Bechtle direkt so etwas E-Commerce-mäßiges aufzuziehen und haben es aber nicht hingekriegt.
Ja.
Jetzt hat er dann in diesen 2 Jahren, die HOH zu CANCOM gehörte, hatte er die Gelegenheit und die Zeit, das Know-how abzusaugen. Er hat es auch offensichtlich gut genutzt, diese Zeit. Und hat jetzt HOH für immerhin 3 Millionen Euro wieder verkauft. Das nenne ich doch mal einen guten Deal.
Schönes Geschäft.
Ne? Ein sehr schönes Geschäft. Und die andere Betrachtungsweise, die ich interessant finde an diesem Deal ist, das Unternehmen, was HOA gekauft hat, kannte ich ja vorher gar nicht. Kanntet ihr die?
Die HTM?
Nee. Ja. Die ist ja erst vor kurzem auch gegründet worden. Und das zeigt mir aber doch, dass der IT-Markt immer noch funktioniert. Ne? Also auch auf der Handelsseite. Da kommt so ein Newcomer. Liebe Hörer, wenn Sie da im Hintergrund was hören, das ist meine Tochter. Die vermisst gerade ihren Vater. Da hat jemand eine Firma gegründet mit einem Kapitalgeber natürlich im Rücken, sonst funktioniert das heute ja kaum noch. Und wächst jetzt halt wieder in etwas rein. E-Tail, zeitgemäß E-Tail heute. Und ist wieder ein belebender Faktor in diesem ganzen Marktgeschehen. Ich finde das wunderbar, muss ich sagen, weil es zeigt, es ist nicht immer nur ein Händlersterben und so weiter und so fort, sondern es entstehen auch immer wieder neue Unternehmen, so wie es halt in einem evolutionären Prozess halt ganz normal ist. Ne? Also ich finde, das Cancom mit HOH ist eine tolle Geschichte, die ganz viele Facetten bietet.
Ja, das ist richtig.
Und die machen jetzt die Cancom-Leute, die machen jetzt ihr B2B-Geschäft, was halt eben der Kern, das Kerngeschäft immer war und jetzt auch weiter ist. Und ja, also die werden sicherlich dort weiter ihren Weg gehen.
Das werden sie definitiv gehen. Ich hatte unlängst mit dem Rudolf Hotter telefoniert.
Ah ja, Vorstand.
Vorstand, einer der Vorstände von der Cancom. Und weil ich ihn einladen wollte auf den Systemhauskongress, ich wollte ihn als Speaker gewinnen. Und rede mit ihm und sage, Mensch, Herr Hotte, was machen wir denn für ein Thema? Was finden Sie denn so interessant? Ich hätte so 2-3 Vorschläge, aber ich wollte mal auch Ihre Meinung dazu hören. Und natürlich sind wir als erstes wieder beim Thema Cloud gelangt, waren dann abends aber nach 15 Sekunden drüber einig, dass wir das Thema nicht weiter beackern. Dann sage ich, was gibt's denn noch für Thema? Und weißt du was, Damian? Und das knüpft unmittelbar an unser letzten Channelcast gut an.
Aha.
Da hat er gesagt, wissen Sie was, lass uns das Thema Tablets in Unternehmen nehmen.
Sehr gut.
Schön. Das finde ich ein interessantes Thema. Ja. Wir haben ihm erzählt, dass wir am Channelcaster auch immer strittig schon drüber gesprochen haben, weil du da immer so ein bisschen skeptisch bist.
Mhm.
Ich mach's ganz kurz. Er hatte mir gesagt, das ist ein sensationell gutes Geschäft. Er ist mit 8000 iPads im Backlog.
Hey,
Donnerwetter.
Er sagt, überall, wo er hinkommt, werden diese Dinge integriert. Es ist ein sensationell gutes Servicegeschäft, was dahinter steckt. Nicht nur die Hardware, an der man gut verdienen kann, sondern auch der ganze Service, der da dahinter steckt. Der kommt jetzt auf den Systemhauskongress hier nach Düsseldorf Ende August und wird es dann auch mal vorführen, wie man auf diesen Tablets, und er spricht da hauptsächlich von der iOS-Plattform, eben von der Apple-Plattform, wie die da eine virtuelle Umgebung schaffen, so dass derjenige ja meint, er sitzt im Büro.
Weißt du, Christian, mich freut das, was du sagst, was der Hotter sagt, ne? Obwohl es ja mich eigentlich widerlegt. Aber trotzdem freut es mich, weil ich glaube, dass das zusätzliches Geschäft ist, was dort generiert wird für die Systemhäuser. Ja. Und das ist doch eine tolle Sache.
Ja.
Also insofern gute Nachricht.
Also es ist wirklich eine gute Nachricht. Und er hat auch gesagt, dass jedes Systemhaus, was das Thema nicht anpackt, sei wirklich dumm.
Ja.
Ja, weil da das Geld wirklich auf der Straße liegt. Und er sagt also, diese ganze Debatte um Security und so weiter ist völlig fehl am Platz. Die machen das mit VMware und Citrix und da gibt's super gute Lösungen und dann hat man da geschützte Netzwerke und das sei alles überhaupt kein Thema, sowas abzubilden.
Mhm.
Und insofern bräuchten die derzeit da nur noch den Telefonhörer abzunehmen, aber er sagt, Apple liefert nicht genügend iPads.
Mhm.
Ich meine, 8000 Stück im Backlog, das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer.
Allerdings.
Und jetzt steht natürlich zu befürchten, dass das iPad 3 demnächst kommt und die Verfügbarkeit vom iPad 2 jetzt schon runtergeht.
Mhm.
Aber finde ich ganz toll und
aber
bin da sehr gespannt auf den
Vortrag. Vielleicht kann man ja auch Geschäft machen mit Geräten, die nicht von Apple sind. Die halt auch in der Kategorie.
Vielleicht. Das ist durchaus auch möglich. Aber er sagte, er hat auch klipp und klar gesagt, die Kunden
wollen alle
Apple-Produkte haben. Also es gibt auch nicht wirklich eine Alternative derzeit. Die mögen noch kommen, aber derzeit sieht er es nicht. Also die haben wohl andere Sachen auch ausprobiert, aber
will keiner haben.
Nee.
Interessant.
War ganz interessant.
Mhm.
So, das zweite größere Thema, über das wir heute sprechen sollten, ist Acer. Acer haben wir das letzte Mal.
Das war beim letzten Mal schon.
Letzten Thema. Mal ein ziemlich großes Thema, haben wir relativ lange drüber gesprochen. Und zwar ging es da um die Quartalszahlen, über den brutalen Absturz von Acer.
Richtig.
Was die Marktzahlen anbelangt, von knapp 45% oder minus fast 45%. Ja. Da haben wir ja drüber gesprochen von der extremen Abhängigkeit vom Consumer-Geschäft. Richtig.
Ich hab mir vorhin ganz schönen Rüffel eingefangen.
Ich auch.
Du auch, ja. Das ist ja schön zu hören, dass ich da nicht alleine bin.
Also ihr habt da schon Feedback dann anschließend von Acer bekommen. Also wir hatten ja gemutmaßt, dass das Verhältnis ungefähr ein Drittel B2B und zwei Drittel Consumer-Geschäft sein soll. Ich habe mich verbessert, also ich habe da andere Zahlen jetzt mittlerweile gehört, erzähle ich auch gleich ein bisschen was dazu. Aber ich habe auch Feedback bekommen. Angekündigt hatte ich es aber schon, der Mirko Krebs war dann unmittelbar ein paar Tage später bei mir. Und ja, und hat mich da eben auch nochmal drauf angesprochen, oder wir haben da auch nochmal drüber dann ja geredet, ganz einfach. So, für uns stand ja die Frage im Raum, wie bekommt eine Acer jetzt ihr Geschäft ein Stück weit gedreht in richtig. Mehr Businessgeschäft?
Genau.
So, richtig. Das war für uns die große Fragestellung. Und ich glaube, ich habe da am Ende des Gesprächs eine etwas flapsige Bemerkung wohl offensichtlich gemacht, war aber auch entsprechend gemeint. Also nicht bös gemeint, sondern gesagt, ja, dann wünschen wir mal alles Gute in der Richtung.
Christian, so, ich war ja dabei und habe noch mitgescherzt.
Du hast noch mitgescherzt.
Und ich stehe da auch zu.
War ja auch nichts, was jetzt irgendwie verwerflich ist oder sonst irgendwas, ne? Und der Mirko Krebs war jetzt eben dann bei mir und ich habe ihn darauf angesprochen, sage, Herr Krebs, wie stellen Sie sich das vor? Und er hat auch gute Antworten geliefert. Und die möchte ich doch auch so mal weitergeben. Ja,
da bin ich sehr gespannt.
Er hat im Prinzip drei Dinge genannt, um das mal ein bisschen zu verkürzen. Er hat gesagt, erstens wird im B2B-Bereich Personal eingestellt. Mhm. Ja, also da wird aufgebaut. Zum zweiten werden neue Produkte kommen, die ganz speziell für Businesskunden zurecht gemacht werden, also bestimmte Features bieten und eben auch gut ins Projektgeschäft reinverkauft werden können. Und zum Zweiten, und das finde ich auch einen ganz interessanten Ansatzpunkt, und das wusste ich so auch noch nicht, die einzelnen Länderorganisationen innerhalb Europas von Acer werden jetzt alle auf Vordermann gebracht. Was heißt das? Er sagte, viele der großen Unternehmen, die bei Acer einkaufen, erwarten, dass sie europaweit einen einheitlichen Service-Level bekommen. Mhm. Das kann Acer derzeit noch nicht bieten. Mhm. Also die sind in einigen Ländern, haben sie die entsprechenden Ressourcen und halten sie auch vor, aber eben nicht in allen Ländern. Ich weiß jetzt nicht, welchen einzelnen Ländern das sind. Aber er sagte eben, da gehen die jetzt ganz verstärkt dran, um eben auch auf europäischer Ebene ernst genommen und wahrgenommen zu werden. Mhm. Weil die haben einfach dort viele Projekte nicht bekommen. Und dadurch können sie die später bekommen. Mhm. Also das ist mal zusammengefasst über diese drei Punkte, die Wachstumsstrategie im B2B-Bereich von Acer. Also da tut sich ganz klar was.
Der Anteil, eine Bemerkung dazu, ja, Christian. Ja. Alles natürlich absolut richtig, finde ich, und notwendig. Aber alles Dinge, die nicht von jetzt auf gleich wirken, sondern die Zeit benötigen. Ja, die benötigen, ne? Also Zeit, ich denke, 12 Monate musst du sicher mit rechnen, bis das dann wirklich so steht und greift, dass es halt auch dann die entsprechenden Ergebnisse bringt.
Ja, absolut richtig. Ja. Also das geht sicherlich nicht von heute auf morgen. Produkte wird wahrscheinlich noch am schnellsten gehen. Da genügen wahrscheinlich 2-3 Anrufe in Taiwan, baut uns das mal so und so zusammen. Aber ich meine, gerade Personal ist extrem schwierig zurzeit. Ja. Also Personalsuche, da haben alle Schwierigkeiten.
Wir hatten letztes Mal im Zusammenhang mit Lenovo Medion hatten wir auch über dieses Thema Personal gesprochen, wie wichtig das halt auch ist, dass du halt die entsprechenden Skills hast in deiner Mannschaft, die mit den Leuten sprechen, die deine Produkte verkaufen, mit deinen Geschäftspartnern.
Ja.
Und wenn du halt eben wenn du nur Consumer-Leute hast, dann die tun sich schwer mit Systemhaus-Kunden. Ja.
So, das war, wie gesagt, der erste Teil der ganzen Geschichte. Es folgt noch ein zweiter Teil. Also die Information, da war ich dem Mirko Krebs auch sehr dankbar dafür, dass er uns das mal so weitergegeben hat und das mal erklärt hat, wie sie sich das vorstellen. Mhm. Jetzt hat aber noch ein Vöglein sozusagen gezwitschert und uns noch etliche Informationen gesteckt. Und so wie es ausschaut, findet derzeit ein massiver Umbau bei Acer statt. Aha. Also die gehen genau das Thema an, so wie wir es das letzte Mal besprochen haben und wo wir darüber spekuliert haben und gesagt haben, da sind wir mal sehr gespannt, was die dort machen und was die verändern, um in diesem Bereich vorwärts zu gehen. So, jetzt haltet euch fest. Ich habe also jede Menge Insider-Informationen bekommen und die wollte ich dann hier an dieser Stelle auch mal loswerden. Erstens, E-Machines wird eingestellt.
Mhm.
So, passt.
Keine schöne Marke in Deutschland, nie gewesen.
Nee, hat kein Bein auf dem Boden
gekriegt. Wird heute
so eine Geschichte in den USA, aber...
Wird heute bei Lidl gerade verschnallt für 479 Euro mit Monitor und allem drum und dran. Also da findet der Abverkauf auch wohl direkt schon statt.
Mhm.
Passt also auch, dass man hier das im Consumer-Bereich dort ein Stück weit
zurückfährt. Diese Vielmarkenstrategie von Acer ist mir nie so richtig schlüssig gewesen.
Ja, die wird es wohl auch nicht mehr länger geben. Also der Vertrieb von Acer und Packard Bell wird wohl zusammengelegt oder wird zusammengelegt. Der Erik Weinen, der immerhin seit 2005, glaube ich, Country Manager bei Packard Bell war, der ist weg. Der ist weg.
Mhm.
Der war da lang. Und nicht wenig erfolgreich, soweit ich weiß.
So, und jetzt haltet euch fest, es wird bei der Acer eine Commercial Business Unit geben.
Ach ja.
Ja, und jetzt ratet mal, wer die zumindest aufbauen wird.
Keine Ahnung.
Kommt ihr nie drauf?
Nee.
Bernd Bischof.
Was?
Bernd Bischof.
Der Bernd Bischof. Fujitsu, Siemens genau. Und so.
Dieser Bernd Bischof, doch. Bernd Bischof ist wohl schon längere Zeit beratend tätig für Acer.
Aha.
Und,
sehr interessant.
Der ist
voll der Hammer.
Ja.
Sag mal, hier für Deutschland macht er jetzt so einen Geschäftsbereich, das kann ich mir nicht denken.
Doch.
Und Bernd Bischof ist doch eigentlich im Ruhestand gewesen. Das habe ich jedenfalls gedacht.
Bernd Bischof, der ist doch als CEO von
Fujitsu.
Damals
war es noch Siemens,
Fujitsu.
Ja.
Oder Fujitsu Siemens. Ist der raus?
Ja.
Wollte dann eigentlich nur noch nach Mallorca.
Und Golf spielen.
Ja, und zum Golf spielen und zum Fußball.
Genau.
Und der macht jetzt so einen kleinen Bereich bei Acer.
Ich denke nicht, dass er der operativ in irgendeiner Form dort in Erscheinung treten wird. Ich denke, die werden den Bischof genau aus dem Grund geholt haben, damit er diese Organisation aufbaut. Er weiß sicherlich, was dazu notwendig ist, auf was es ankommt, welche Abteilungen man dazu braucht, wie man sowas positioniert und so weiter und so fort. Ja. Und das weiß der natürlich alles. Dafür ist er lange, lange Zeit in der Branche gewesen und in verantwortlicher Position. Und ich denke, er wird Acer dahingehend beraten, wie sie das tun sollen.
Das finde ich von Acer, da haben sie sich echt einen guten Mann geholt.
Absolut.
Bernd Bischof, der stand jetzt ja nicht bei Fujitsu Siemens in dem Ruf, dass er da, wie soll ich das jetzt mal höflich formulieren, dass ihm, wenn er nach Hause gefahren ist, dass ihm da, sagen wir mal, ein durchgeschwitztes Hemd hatte oder so, ne? Aber er hatte echt Ahnung von der Branche. Und er hat eben auch das notwendige Selbstbewusstsein, um seine Auffassung und seine Meinung gut zu argumentieren und wenn es drauf ankommt, auch durchzusetzen. Also ich denke, dass das, wenn das so ein Job ist, sagen wir mal, wo er jetzt nicht richtig sich anstrengen muss und so, ne, dass das eine gute Geschichte ist. Er hat ja auch seinen Ruhestand verdient. Ich meine, der ist ja auch mittlerweile jetzt nicht mehr der Jüngste. Ist ja keine 30 mehr.
Nee, ist er nicht.
Ne? Gott, das also über 60 wird er
sein. Ja, der ist wohl über 60, sicherlich. Ja. Also deswegen glaube ich auch, er wird dort nicht operativ tätig werden. Also kann ich mir nicht vorstellen. Er wird die Organisation aufbauen und man wird einen geeigneten Menschen suchen, entweder innerhalb Acers oder von außerhalb, der diese Business Unit dann auch leiten wird.
Also ich denke, nachdem Acer ja schon mehrere Anläufe unternommen hat, im Businessgeschäft, und jetzt sagen wir im Infrastrukturgeschäft, im Server- und Storage-Geschäft, einen Fuß an den Boden zu kriegen, und die Anläufe sind alle mehr oder weniger kläglich geendet, wird das schon Zeit, da mal dicke Bretter zu bohren.
Ja, und das tun sie jetzt wohl.
Und wenn man jemanden wie den Bischof da reinholt, der ist exzellent vernetzt, der kennt das Geschäft sehr lang, der hat das bei HP schon fast von den Anfängen gemacht. Das ist ein sehr deutliches Signal.
Was ich noch so mitgehört habe, war schon, dann nochmal kurz auf das Thema Lanchi zu kommen, weil sich ja da auch viele gefragt haben, warum ist denn der Lanchi weg? Lanchi hat wohl keine große Lust gehabt, das B2B-Geschäft voranzutreiben, sondern immer Consumer.
Mhm.
Und die Acer-Familie, also die Besitzerfamilie, die hat gesagt, nee, wir müssen Business ausbauen.
Mhm.
Und da gab es wohl echte Auseinandersetzungen und hat wohl dann auch dazu geführt, dass Lanchi dann irgendwann weg war.
Mhm.
So, in dem Zusammenhang vielleicht noch zwei Informationen, die ebenfalls sehr, sehr interessant sind. Das europäische Marketing soll dezentralisiert werden. Das heißt, die einzelnen Länder bekommen mehr Einfluss, was das Marketing anbelangt. Sehr absolut richtiger Schritt.
Mhm. Dieses kann man italienische nur Marketing ist, glaube ich, eins der Kernprobleme.
War sicherlich nicht ganz einfach. Und ja, die größte Nachricht finde ich, dass der Stefan Engel, der jetzt Country Manager ist, auf europäischer Ebene, also das Europa-Management übernehmen wird.
Mhm.
Das finde ich auch eine sehr interessante
Nachricht,
sehr interessante, weil das seine Position natürlich innerhalb ASOS extrem stärkt und er dann natürlich auch wesentlich mehr Einfluss hat und das sicherlich auch dem Deutschlandgeschäft sehr zugutekommen wird, also weil er da einfach mehr Möglichkeiten hat.
Jetzt muss ich mal fragen, also interessante Neuigkeit, wen löst er da ab?
Ich glaube nicht, dass er jemand ablöst.
Löst
ich glaube,
er nicht den früheren Deutschlandchef, wie heißt der denn noch? Ich meine jetzt nicht den...
Den Deppeler?
Den, löst er nicht den Deppeler?
Nein, Deppeler ist noch da.
Achso.
Deppeler ist noch da.
Aber ist er nicht Europa?
Der ist eigentlich Europachef.
Der ist Europachef, also der Herr Engel, soweit ich das verstanden habe, wird das, was er im Moment tut, auf europäischer Ebene tun. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie definiert man das genau und was ist da die genaue Zuständigkeit? Er wird auf alle Fälle befördert und bekommt mehr Verantwortung noch obendrauf. Es wird wohl kein neuer Country Manager deswegen eingestellt. Also es ist eine Auszeichnung für den Stefan Engel. Und bedankt sich damit sozusagen ein Stück weit bei ihm und ist eigentlich für die ASOS-Organisation, vor allen Dingen hier in Europa, sicherlich ein ganz ganz kluger Weg, weil er ASOS natürlich in Deutschland auch sehr erfolgreich gemacht hat. Und man erhofft sich sicherlich auch, dass das ausstrahlt noch auf andere Länder.
Sehr interessante.
Wir hatten doch letztes Mal schon gesprochen darüber, dass ASOS in Deutschland mit einer sehr kleinen Mannschaft eigentlich sehr viel bewegt.
Ja.
Und dass das in anderen europäischen Ländern wohl anders ist. Und das wäre ja auch dann ein logischer Schritt, zu sagen, da ist jemand, der von einer kleinen Organisation kommt, extrem, extrem schlagkräftig und viel im Markt bewegt hat und das dann in andere Länder repliziert, würde ich schon.
Ja,
also ich halte es auch für einen sehr interessanten Schritt. Ich halte den Stefan Engel auch dafür einen wirklich guten Mann.
Ja. Also wir sind auf alle Fälle bei unserem letzten
Gespräch. Also das gefällt mir, muss ich sagen, was die Elster jetzt machen. Die machen jetzt nicht so ein bisschen schrauben wir an der und schrauben wir da ein bisschen und vielleicht, sondern die machen jetzt mal
richtig
mal eine vernünftige Maßnahme, also mit Substanz an verschiedenen Stellen, nichts Halbes und nichts Ganzes, sondern was Ganzes, würde ich mal sagen. Finde ich, haben sie gelernt. Ne?
Ja.
Also finde ich gut.
Also wenn die da jetzt noch geeignetes Personal dafür bekommen, gewinnen können für ASOS, und da meine ich wirklich ein paar gute Leute. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die ASOS-Organisation den Jörg Hartmann auch gerne gehabt hätte.
Ja.
Kann ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Neumeier vielleicht für die ganz interessant gewesen wäre. Der
würde ja noch weniger dazu ASOS passen als zu Fujitsu.
Dafür hätte er nicht so weit zu fahren gehabt. Von Hamburg nach Arnsburg.
Das ist richtig.
Aber ich denke mir schon, dass das nicht einfach sein wird, da ein paar gute Leute zu bekommen, weil ja da auch mal relativ wenig unterwegs sind. Aber um das dann vielleicht ein Stück weit auch zu Ende zu bringen, interessant finde ich, dass wir das Thema, über das wir das letzte Mal gesprochen haben und wo wir gesagt haben, da sind wir wirklich mal gespannt, wie es dort weitergeht. Und da muss auch etwas passieren, dass unsere Spekulation in der Richtung absolut richtig war.
Mhm.
Und wirklich kaum 4 Wochen später genau das passiert.
Mhm. Ja, das ist schon interessant.
Das ist schon interessant, ne?
Das ist schon wirklich interessant.
Wir sind schon spitze. Ne? Wir sind doch gut, oder?
Ja, nee, also in dem Fall muss man wirklich
sagen. Wenn man das jetzt über die 2 Folgen hinweg sich mal nachträglich noch anhört, wird dann eine runde Geschichte draus. Mhm. Also da werden wir sicherlich auch dranbleiben. Soviel ich weiß, wird ASOS das nicht großartig in der Öffentlichkeit kommunizieren.
Mhm.
Aber wir haben ja jetzt einen Großteil der Informationen auch bekommen und werden dann in absehbarer Zeit sicherlich auch noch drüber lesen und uns dann mit den ASOS-Leuten da auch drüber unterhalten. So, gibt's sonst noch was zu sagen zu ASOS? Im Moment erstmal nicht. Dann kommen wir vielleicht nochmal auf Fujitsu zurück. Da gab's ja noch eine ganz interessante Geschichte, die eigentlich schon ein paar Tage alt ist, die wir aber noch nie besprochen haben. Das würde ich aber heute ganz gerne mal tun. Und zwar hat Fujitsu ja Anfang des Jahres die FNEXT AG gegründet. Hat das einer von euch mitbekommen gehabt?
Fnext?
Ja, ich habe es mitbekommen.
Und was sie dort machen?
Weil das Thema in einigen Gesprächen auf der Partnerkonferenz in Leipzig war.
Genau, die Fnext AG ist eigentlich ein Zusammenschluss von Systemhäusern, die Fujitsu Only Produkte sozusagen machen. Natürlich ergänzen dann im Druckerbereich und in anderen Bereichen können sie natürlich andere Produkte verkaufen, aber müssen dort eben einen gewissen Umsatzanteil machen. Und ja, ich habe versucht, Informationen rauszubekommen über Fnext, bin da aber ehrlich gesagt im Netz auch völlig gescheitert. Da findet man ganz, ganz wenig drüber. Und ich habe mir gedacht, dann machen wir es ganz einfach. Anruf bei Jörg Brünig in Augsburg mit der Bitte, mal zu erklären, was hinter dem Thema Fnext steckt. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat auch interessante Antworten dazu gegeben. Und ich denke, das ist hier auch für alle anderen ganz interessant. Und das spielen wir jetzt einfach mal ein, würde ich sagen.
Ne? Wie lange geht das?
Das dauert etwa 10 Minuten, glaube ich. Ja. Also für alle, die das Thema Fnext nicht interessiert, die können jetzt Pinkelpause machen, so wie wir, würde ich sagen. Ne? Also ich zumindest. Ich kenne es ja.
Aber wir kennen
das, das Thema. Ja. Mhm. Uns interessiert es. Genau, wir kennen das Thema ja schon. Wir haben schon angehört. So, dann starte ich mal damit.
Brünig, Fujitsu, einen schönen guten Tag, Herr Mayer.
Hallo, Herr Brünig, ich grüße Sie ganz herzlich. Können Sie mich gut verstehen?
Ich verstehe Sie sehr gut, danke.
Prima, dann ist ja die technische Seite schon mal geklärt. Herr Brünig, ich wollte mal Kontakt mit Ihnen aufnehmen, weil es bei Fujitsu ein, wie ich finde, sehr interessantes Thema gibt. Und zwar ist es die Fnext AG. Mhm. Also da hat Fujitsu ja Anfang des Jahres das Thema angekündigt. Und soweit ich das verstanden habe, ist das quasi, oder sind unter diesem Dach Systemhäuser, die Fujitsu-Only-Partner quasi sind. Vielleicht können Sie mal kurz die Idee und das Konzept erklären, das hinter Fnext AG steckt.
Ja, hervorgegangen ist das ganze Thema aus der ehemaligen WNET-Kooperation. Die WNET-Kooperation ist im Prinzip ein Zusammenschluss von ehemaligen Nixdorf-Werksniederlassungen. Das ist der Ursprung des ganzen Themas. Und diese Nixdorf-Werksniederlassungen haben sich in den letzten 10 Jahren ganz unterschiedlich entwickelt und sodass man auch sehr unterschiedliche Ziele im vertrieblichen Auftritt beziehungsweise im Geschäftsmodell verfolgt. Daraus resultierte in den, sagen wir mal, letzten 1,5 Jahren Diskussion, wie man den Mehrwert einer Fujitsu-Only-Partnerstruktur beziehungsweise von Partnern verbessern kann innerhalb unseres vertrieblichen Auftrittes, die nur Fujitsu verkaufen. Na, es gibt mittlerweile eine zunehmende Zahl an Resellern, die sagen, okay, ich fokussiere mich auf einen Hersteller, dann brauche ich nur einmal die entsprechenden Netzwerke aufbauen, brauche nur einmal die entsprechenden Trainings und Zertifizierung durchführen und kann mit einem Herstellerpartner im Wesentlichen, wenn er denn wenn er die notwendige Produktbreite hat, dann auch entsprechend mein Geschäftsmodell zur Umsetzung bringen und Kosten sparen, insbesondere Kosten sparen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch die Ressourcen ja immer knapper werden. Wenn man sich anguckt, in Deutschland werden momentan 68.500 Ingenieure gesucht und 33.000 Informatiker. Und das geht auch an den Systemhäusern nicht ohne weiteres vorbei. Also Vater des Gedanken war Fokus und Kosten sparen.
Ja.
Und das war der ursprüngliche Vater des Gedanken.
Okay. Und was haben die Systemhäuser konkret davon, wenn sie sich einer Fnext AG anschließen? Also ich gehe mal davon aus, dass es ja nicht nur mit den bestehenden ehemaligen WNET-Partnern weitergeführt wird, sondern dass ja auch neue Systemhäuser dazukommen sollen, ne?
Also aktuell sind dort 12 Partner kooperiert. Das ist keine Einkaufskooperation, sondern das ist eine Vermarktungskooperation. Mhm. Und die Partner haben sehr konkret davon, dass sie heute regional agieren und über die Fnext AG einen deutschlandweiten Auftritt für ihre Kunden sicherstellen können und damit eben auch deutschlandweit ausliefern und Services anbieten können. Und dort auch sowohl Maintenance Services als auch Managed Services als auch Hosting Cloud Services zu abgestimmten und unter den Partnern vertrauensvoll auch definierten Pauschalen.
Mhm. Und was tut die Fujitsu noch dazu?
Wir betreiben Lead-Generierung an der Stelle, so wie wir das ja schon seit vielen Jahren ja tun. Und diese WNet wie auch die FNEX-Kooperation hat natürlich einen starken Fokus auch bei unseren Vertriebsmitarbeitern, die sich sicher sein können, dass in solch einer Kooperation eben tatsächlich nicht geschiftet wird in Richtung eines anderen Herstellers, sondern tatsächlich Fujitsu verkauft wird.
Ja.
Fujitsu angeboten wird. So ähnlich kann man sagen, wie wir das heute oder seit gut 15 Jahren mittlerweile schon machen mit dem Fujitsu Only Distributor Bytec.
Ja. Ja, verstehe. Welche Voraussetzungen muss denn ein Systemhaus mitbringen, um unter das Dach der FNEXT AG schlupfen zu können?
Er sollte einen gewissen Außenumsatz darstellen, also sollte ein mittelgroßes Systemhaus sein und sollte zu Größe 80% Fujitsu Produkte vermarkten, wenn es denn Produkte sind, die in unserem Portfolio sind.
Also das heißt, Drucker und Ähnliches, was Sie jetzt nicht im Programm haben, wird da ja, nicht mit, zählt da nicht dazu, ist auch kein Problem.
Das zählt nicht dazu, da ist er vollständig frei, sondern tatsächlich über die Produkte PC, Notebook, Pad-PCs, Server Storage, und auch Peripherie und Accessories, die Produktfamilie, die wir anbieten, da sollte er zu Größe 80% unsere Produkte anbieten.
Wenn das jetzt mehr oder minder, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Neuanstrich von WNet oder der WNet-Partnerschaft ist, dann wollte ich fragen, von wem ging denn da die Initiative aus, das nochmal sozusagen unter eine neue Marke oder unter einem neuen Namen zu stellen? Man hätte doch unter WNet weitermachen können eigentlich, oder?
Die Initiative ging aus zum einen von den WNet-Partnern selber. Wie gesagt, die haben sich in unterschiedlicher Richtung entwickelt und das Konstrukt war so in der Form für die Mehrzahl der WNet-Partner nicht mehr tragfähig. Aber auch vom Partnerbeirat aus. Wir führen ja seit gut 2001 einen Partnerbeirat und im Partnerbeirat wurde auch und wird auch immer wieder darüber diskutiert, welche Wertigkeit haben Partner, die nur Fujitsu vertreiben,
ja.
Die sich auf den Hersteller Fujitsu fokussieren. Wie präsent werden diese Partner dargestellt im Marktauftritt, also auch in unserem Extranet-Auftritt? Und wie honoriert ein Hersteller wie Fujitsu eben diesen Fokus und das Commitment ihrer Partner, sich eben ausschließlich auf das Businessmodell von Fujitsu eben auch zu konzentrieren.
Jetzt habe ich mal nachgesehen, so einen offiziellen Auftritt im Internet findet man aber noch nicht, ne?
Das Ganze ist derzeit ja noch auch so in einer Building-Phase, wie man so schön sagt. Am 17. Mai, vor jetzt knapp 6 Wochen,
ja.
Ist das Ganze eben in die Gründungsphase eingegangen, in die ganz offizielle Gründungsphase eingegangen. Da ist ein entsprechender Vorstand gewählt worden. Die Gründungsversammlung hat stattgefunden, ein Aufsichtsrat gewählt worden. Und das Ganze ist jetzt eben in der Aufbauphase. Ich denke mal, das Ganze wird abgeschlossen sein zum Ende August.
Zu Ende August, okay.
Genau. Dann haben wir da einen offiziellen Internetauftritt. Also Logos, Geschäftspapiere und diese ganzen Themen sind durch. Auch das ganze Thema mit dem Handelsregistereintrag. Das ist alles fertig. Es geht jetzt tatsächlich noch eben um die entsprechende Internetpräsenz. Das wird aber auch in den nächsten Tagen, Wochen dann realisiert werden.
Ja. Welche Ziele haben Sie sich denn für dieses Konzept vorgenommen? Also gibt es eine bestimmte Zahl, auf die Sie wollen?
Wir wollen roundabout 25 Partner, sehen wir da, die in diesem Konstrukt mitarbeiten. Das ist einfach eine Frage dann der Flächendeckung, wenn das zu viele sind, dann haben sie wieder das Thema der Koordination und auch der Absprachen und dann wird das eher so eine Organisation, die sich unter Umständen selber hemmt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass sich für so eine Organisation, um den Servicegedanken da nach vorne zu tragen, bundesweiten Servicegedanken nach vorne zu tragen für die gemeinsamen Endkunden, brauchen sie eine gewisse Flächendeckung auch der Geschäftsstellen der Partner,
ja.
Sodass sie also da mit den heutigen 12 noch nicht klarkommen.
Ja, und ich und nebenher kostet die Sache natürlich alles auch ein bisschen Geld. Es muss ja auch jemand vorantreiben. Man braucht ja da auch Ressourcen, die vorgehalten werden muss. Man muss das ja auch alles koordinieren. Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen bei der Sache.
Ganz genau, so ist das. Ja, also 25 Partner mittlerer Größe. Mhm. Und die Zielstellung an der Stelle ist signifikantes Wachstum.
Mhm. Okay.
So für die Partner, insbesondere aber auch für uns, ganz offen gesprochen.
Ja, gibt es denn schon seit dem offiziellen Start vor 6 Wochen Feedback in irgendeine Richtung?
Von den Partnern, von diesen 12 Systemhäusern aus, ausgesprochen positiv.
Ja.
Ne, aus dem Markt heraus bekommen wir Bewerbungen für das Thema, die wir dann natürlich an den Vorstand der FNEX AG weiterleiten. Die Fujitsu selber ist an dieser Kooperation in keiner Weise beteiligt. Ne? Also das ist eine Beteiligung dieser Systemhäuser,
ja,
die sich dort zusammengeschlossen haben.
Okay, verstehe. Und die prüfen das dann auch sozusagen, ob der als Mitglied aufgenommen werden kann?
Genau, die prüfen das unter den Kriterien eben Umsatzgröße. Die prüfen eben auch ab, gemeinsam mit uns ist es tatsächlich so, dass letztendlich der größere Teil Fujitsu-Umsatz ist und gehen natürlich auch mit der Landkarte ins Benehmen. Das heißt, erreichen wir tatsächlich zusätzliche Flächendeckung, hilft uns das als FNEX-Partnerstruktur oder kommen wir da in eher über die Regionalität in zusätzliche Konkurrenzsituationen?
Ja, verstehe. Ja. Prima, Herr Brünig, das waren eigentlich meine Fragen.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Beantwortung dieser und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, Herr Brünig.
Ich wünsche Ihnen das auch. Danke, Herr Mayer.
Alles klar, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
Ja, danke, wiederhören.
Wiederhören.
So, im Hintergrund leichte Schmatzen jetzt zum Ende. Wir haben uns über die tollen Snickers von Brother hergemacht, die uns Brother zugeschickt hat. Und Damian, ganz klug muss ich sagen, ganz vorausschauend, hatte die vorher in den Kühlschrank gelegt. Hier nämlich unterm Dachjoche haben wir gefühlte 38 Grad. Nee, schon ziemlich warm hier oben. Aber so kann man die wirklich gut essen. War prima. Vielen Dank. Damian, du hattest gesagt, du wolltest zum Thema FNEXT noch eine Anmerkung machen.
Ja, sogar zwei, wenn
oder
ich darf.
Oder zwei, ja.
Und
gerne.
Zwar zum einen ganz speziell zu diesem Thema und zum anderen zu der Frage, ist so eine enge Herstellerbindung oder Pro und Con so zu, von einer solchen engen Herstellerbindung. Bindung. Zunächst einmal, ja, die WNET, die war ja in der Vergangenheit auch bekannt, beziehungsweise damals schon die Werksvertretung. Und insofern wundert mich das jetzt gar nicht mal so sehr. So wie es sich jetzt anhört, ist es eine Umfirmierung.
Ja, Neuanstrich.
Ja, aber ist es das wirklich? Weißt du, schade, dass ich diese Information noch nicht hatte, bevor du dieses Interview mit dem Herrn Brünig geführt hast, weil das hätte man noch, dann hätte ich dir das noch weitergereicht. Das habe ich aber erst heute entdeckt, weil ich vorher nicht dazu gekommen bin. Denn es gibt die WNET ja offensichtlich noch.
Die gibt's noch, ja.
Ja, also ja. Und zwar wird die von einem Mann geleitet, den wir alle kennen, nämlich von dem Cemal Osmanovic.
Richtig.
Also das ist ja bekannt. I-Team. Das ist ja bekannt.
Ja, habe ich aber auch
ist nicht mehr bei iTeam.
Nein, aber war mal bei iTeam.
Der war bei iTeam, ja genau. Und da sind ja die Unternehmen auch noch hier dort zumindest auf der Homepage gelistet, wie zum Beispiel Schuster und Walter in Nürnberg.
Genau,
ja. War früher schon Siemens Werksvertretung oder auch hier Raber und Merker.
Ja.
Die sind da alle noch drin enthalten. So, und jetzt ist meine Frage, die wir wahrscheinlich hier nicht beantworten können, ist jetzt die FNEX die Nachfolgegesellschaft sozusagen hier von WNET Partner oder ist das sogar irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung
dazu? Nee, also so wie ich das sehe und auch verstanden habe, sind die WNET Partner auch die Gründungsmitglieder der FNEXT AG. Das heißt, die wollten einfach einen neuen Namen mal, ein neues Konzept, alles aufgefrischt, neue Website und, anderen Auftritt. Und rekrutiert sich wohl zum ganz großen Teil. Ich weiß nicht, ob da alle mitmachen. Die Information habe ich auch nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Da müssen wir dann später mal schauen, wenn diese dann mal offiziell an den Start gehen. Die hatten ja jetzt konstituierende Sitzung sozusagen, also Vorstand wurde gewählt und Aufsichtsrat und alles, was da dazugehört. Und ich glaube, er hat es im Interview gesagt, dass sie noch im Laufe dieses Jahres, Ende August oder Anfang September, glaube ich, starten werden. Und dann wird es sicherlich auch einen offiziellen Auftritt geben. Und da sollte man dann tatsächlich mal vergleichen, wer von den ehemaligen WNET-Partnern
da noch mit an Bord ist und wer da auch neu hinzugekommen ist.
Auf jeden Fall. Also ein Hörer, jetzt verlässt mich gerade hier mein Rechner, ne, da ist er wieder. Der schreibt uns, die sind jetzt alle FNEX.
Sind alle dazugegangen, ja. Mhm.
Mhm. Ah, okay. Dann ist das ja auch geklärt.
Dann ist es soweit auch geklärt und bin mal ganz gespannt, wer da neu hinzugekommen ist. Also welche Häuser sich da entschlossen haben, den Weg auch zu gehen.
So, und jetzt die Frage, die ich gerne mit euch noch mal ein bisschen diskutieren möchte, beziehungsweise wo ich eure Meinung gerne zu hören.
Andreas tippt und tippt.
Hören möchte. Andreas, bist du noch bei uns?
Ich bin fest bei euch.
Das ist schön. Du hattest dich nämlich sogar schon dazu geäußert, als wir vorgestern oder wann das war, uns per E-Mail darüber verständigt hatten. Da hattest du, glaube ich, das war die Formulierung zu den Werksvertretungen Siemens, da hattest du geschrieben, sinngemäß, es gab damals sogar ein paar Wahnsinnige, die das gemacht haben.
Das bezog sich auf das Programm von Compaq. Stimmt das?
Nein. Wir sprachen über Siemens.
Richtig. Und ich habe gesagt, ich hatte gesagt, mich erinnert diese ganze Geschichte an eine Initiative, die Compaq vor Jahren gemacht hat.
Ach so, aha.
Und zwar war die Idee von Compaq, wir machen das jetzt genauso wie die Autohersteller.
Genau.
Mercedes. Mhm. Es gibt einen Compaq-Händler, der hat ausschließlich Compaq, der hat Compaq im Eingangsbereich, der hat die Compaq-Fahnen, der hat einen Showroom und verhält sich so, als wäre er Compaq. Mhm. Und da hatte ich gesagt, das haben sogar ein paar Wahnsinnige.
Ah, okay.
Das bezog sich nicht auf Siemens.
Ach so, das bezog sich damals auf
Compaq.
Und bei Compaq hat das aber nicht funktioniert.
Es ist ein Programm, was tatsächlich nicht funktioniert hat.
Bei Compaq nicht.
Nee, das wurde dann irgendwann wieder eingestellt. Mhm. Ich meine, die Bianca Brinker wäre dafür zuständig gewesen damals für das Programm. Das ist aber schon relativ lange her.
Also ich beschäftige mich auch schon seit ein paar Jahren damit der Frage, ist das gut? Kann das funktionieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es funktioniert? Oder wenn es nicht funktioniert, was sind die Gründe dafür, dass es nicht funktioniert? Und es gibt ja doch einige Gründe, die dafür sprechen, so etwas zu tun. Also von Systemhausseite oder von Händlerseite, sich so eng an einen Hersteller zu binden. Es gibt aber auch eine ganze Menge Gründe, die dagegen sprechen.
Ne? Ja.
Also mir würde so spontan jetzt einfallen, Gründe, die dafür sprechen, das hat ja der Brünig jetzt auch angedeutet, du kriegst halt wirklich die optimale Unterstützung vom Hersteller. Also das ist eine Conditio sine qua non, würde ich sagen.
Ja, natürlich.
Also wenn das nicht da ist, dann brauchst du gar nicht erst anzufangen. Der Hersteller muss auch die Produktrange haben, damit du halt ein vernünftiges Business machen kannst.
Ja.
Wobei interessanterweise, die muss jetzt gar nicht mal so riesig sein. Ja, gerade hier, wir sind ja hier in München-Lochhausen, also im Westen, und ein paar Meter weiter beginnt Gröbenzell. Und in Gröbenzell gibt es eine Firma, das ist der Händler Gröbel, Herr Gröbel aus Gröbenzell.
Aha.
Und der ist Epson, nicht einfacher Epson-Händler, habe ich mir das hier nicht nochmal ausgedrückt? Oder? Nein, der ist Epson Solution Center, so heißt es. Das heißt, der macht nichts anderes als Epson. Mhm. Und Epson macht ja halt nicht nur Drucker, ne, sondern die machen auch in zunehmendem Maße Projektoren-Business.
Ja, ja.
Aber viel mehr machen die auch nicht.
Ja.
Und der Herr Gröbel, der macht nichts mit PCs, Server, was es da sonst noch alles gibt, Notebooks und so weiter. Der macht nur Printer
und Projektoren.
Und Projektoren. Business, B2B und B2C. Und wirklich, also formidabel, muss man echt sagen. Also das Geschäft von ihm, ich war mal da, hab mir das angesehen, das macht ein hervorragenden Eindruck. Der hat da ein Home-Cinema sich da aufgebaut, um das seinen Kunden zu zeigen, was du mit Projektoren alles machen kannst. Sensationell klasse. Ne?
Ja, er wird auch die entsprechende Stützung von Epson bekommen. Ne? Und er sagt, ich brauche das und das dann für meinen Laden, dann kriegt er das wahrscheinlich
auch. Das ist also absolut die Voraussetzung.
Also das glaube ich auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist bei der Diskussion, die wir gerade führen. Der zweite Punkt hingegen, wo dann gesagt wird, naja, das Tolle sei ja auch, dass gerade diese kleinen mittelständischen Häuser sich dann gegenseitig unterstützen können bei größeren Projekten, wo es jetzt außerhalb ihrer Region ist oder da brauchen sie noch irgendjemand, weil das Unternehmen eine Dependance noch irgendwo hat, wo er normalerweise nicht hinreicht und das dann das befreundete in Anführungszeichen System also übernehmen kann. Das als Grund zu nennen, weiß ich nicht, ob das unbedingt zulässig ist, weil das kannst du mit jeder Kooperation auch haben.
Ja.
Das kannst du mit jeder Systemhauskooperation haben.
Also die Entscheidung
das ist ein halt Punkt, den kann man nicht unbedingt gelten lassen.
Die Entscheidung ist halt eine sehr grundsätzliche. Möchte ich mich so eng an den Hersteller binden? Hat das tatsächlich die Benefits? hat das die Benefits auch nachhaltig über eine sehr lange Zeit, also auch noch in 5 Jahren, wenn dem Hersteller einfällt, der sieht ja aus wie ich, ist aber gar nicht ich, sondern ist ja ein ganz anderer und macht das Geschäft lieber selber. Was dann viele Systemhäuser auf der anderen Seite sagen, ist, unser höchstes Gut ist doch die Unabhängigkeit, denn nur Unabhängigkeit kann unabhängige Beratung gewährleisten und, und.
Das ist richtig.
Ja, ja. Was ja auch sehr valid ist. Also die Argumente sind beide, die sind schon beide gültig. Man muss halt dann abwägen, was man machen will.
Ja, natürlich, ganz klar. Wobei ich diesen Punkt mit der Unabhängigkeit, der ist natürlich nur relativ. Ja, kein Systemhaus, kein Händler kann wirklich total unabhängig sein, damit sie ja völlig überfordert. Also schon allein aus Kapazitätsgründen, was ja Brünig ja auch sagte, mit jedem Hersteller, mit dem du zusammenarbeitest, musst du dich auseinandersetzen. Du musst deine Leute darauf schulen, du musst die Programme von dem schulen, du musst die Produkte kennen und so weiter. Das ist alles schon sehr komplex. Und das ist natürlich auch eine Reduktion von Komplexität, wenn du dich nur noch für einen entscheidest. Ja. Das heißt, du kannst die Energie, die du an der Stelle sparst, woanders einsetzen. Ja. Auch ein
da muss ich im Übrigen noch ein bisschen zurückrudern bei dem, was ich vorher gesagt habe, was das Thema Kooperationen anbelangt, beziehungsweise Übernahme durch ein befreundetes Systemhaus. Die sprechen dann natürlich auch eine Sprache.
Mhm.
Also kann ja jetzt sein, dass du dann innerhalb einer Kooperation irgendwo ein Systemhaus sitzen hast, mit dem du dann zusammenarbeitest, wenn du Geschäfte in der Region dann machst. Jetzt ist der meinetwegen aber IBM-Händler eigentlich, ja, und muss dann da irgendwelche HP-Geschichten erledigen. Das ist natürlich ganz schwierig für den oder im Softwarebereich auch. Also da kann dann natürlich zumindest sein, dass die, wenn sie im Hardwarebereich miteinander sprechen, ähnlichen Level haben.
Ja.
Also das gilt sicher. Und weil du auch Schuster und Walter gerade vorhin erwähnt hast, ist auch übrigens nochmal ein Beispiel dafür, dass die wirklich, dass man da wirklich auch mit einer Marke ein sehr, sehr gutes Geschäft machen kann. Die Schuster & Walter ist in der Umsatzklasse, in die sie reingehört, zwischen 50 und 250 Millionen Euro, seit mehreren Jahren bestes Systemhaus. Also wirklich, und das ist eine große Studie zusammen mit der Computerwoche.
Interessant.
Die dort gemacht wird, wo also die Leser der Computerwoche, sprich die Kunden der Systemhäuser, darüber befragt werden, wie zufrieden seid ihr mit eurem Lösungspartner, mit eurem Systemhaus. Und da kommen immer über 6.600 Rückläufer, also es sind wirklich valide Zahlen auch, die dahinter sind. Und Schuster und Walter immer ganz exzellente Zahlen. Mhm. Also spricht da auch dafür. Und vielleicht kann man, vielleicht ist es tatsächlich eine Einstellungssache oder ich weiß es nicht.
Ja,
es ist schwierig zu sagen. Man kann zumindest nicht den Beweis antreten, es ist gut oder es ist schlecht.
Es passt nicht.
Nein,
es
muss irgendwo passen.
So nicht. Es passt weder für alle Händler bzw. Systeme, sondern auch für alle Hersteller.
Du musst die Kunden dazu haben und. Das musst du dir sicher lange Zeit aufbauen. Ich sag mal, wenn jetzt einer in einer Region wohnt, wo jetzt viel Behördengeschäft zum Beispiel gemacht hat, da ist traditionell früher schon immer viel Siemens Nixdorf reinverkauft worden, dann später natürlich FSC-Produkte reinverkauft worden. Jetzt dadurch, wo sie nur Fujitsu machen, ist sicherlich ein bisschen schwieriger geworden, aber kann sein, dass der Händler oder das System gerade in dieser Region eben dort seine Klientel sitzen hat. Ja. Und dann macht er hauptsächlich dieses Geschäft.
Ja.
Und dann macht es sicherlich auch Sinn zu sagen, ich mache schon 60%, 70% Umsatz mit denen. Komm, dann lege ich noch ein bisschen was drauf, schmeiß die anderen Brands raus. Ja. Und kriegt dafür aber eine richtig gute Unterstützung. Also wird man wahrscheinlich tatsächlich von Fall zu Fall unterscheiden müssen. Aber ganz interessant und vor allen Dingen bin ich mal gespannt auf die Systemhäuser, die neu dazukommen werden.
Mhm.
Also wer das ist, ob welche Namen da auch mit dabei sind, wo die sitzen, weil er sprach ja davon, dass man so auf Größenordnung 25, was ja fast eine Verdoppelung ist.
Gegenüber heute.
Mhm. Da bin ich schon mal sehr gespannt, wer da mitziehen wird. Und vielleicht können wir uns dann mal mit einem der Chef von so einem Haus unterhalten.
Das wäre mal ein sehr spannendes
Interview. Was die Beweggründe gewesen sind.
Interessant ist ja, dass...
Ich mache mir mal noch eine Clubmate auf übrigens.
Unbedingt, Christian.
Lecker heute wieder. Frank Röbers trinkt die jetzt auch, weißt du, ne?
Ja.
Haben wir gelesen.
Ja, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, interessant ist ja, dass die da eine eigene, sagen wir mal, Organisationseinheit machen. Ja, also eine eigene Gesellschaft dafür gründen. Warum tun die das, habe ich mich gefragt. Ne? Warum können die das nicht einfach an irgendeiner Abteilung bei Fujitsu aufhängen? Und da hat ja der Jörg Brüning auch einen interessanten Satz gesagt. Da muss schon eine gewisse Steuerung und auch Kontrolle dahinter sein.
Mhm.
Ne? Dass jemand, der darüber wacht, dass das alles auch oder dass die Schäfchen alle auch das tun, was sie tun sollen, ja, und nicht da eben über die Wiese springen und irgendwie was anderes, ne?
Ja.
Also das scheint mir auch ein sehr so ein Ansatz zu sein, wo man aus der Erfahrung klug geworden ist, sozusagen, ne?
Ja. Das ist richtig, mhm, ja. Ich bin aber ganz gespannt, wer den Laden dann dort führen wird und wie die sich da aufstellen und wollen wir da mal sehen. Also das sollte man uns auf alle Fälle mal aufschreiben. Das
wird wahrscheinlich so ein alter Kooperationsjunkie wird da irgendwie deinen Vorstand übernehmen. Ne? Und, weil das ist ja halt ein Job, da musst du schon...
Frank Garels.
Ne? Na, der macht das ganz bestimmt nicht mehr.
Glaube ich,
aber so nicht. Jemand halt, ja, der eben halt eben so, ja, viele Bälle gleichzeitig hochhalten kann. Und, ja. Na ja, wahrscheinlich.
So in die Richtung. Ja. Aber das sollte man mal nachverfolgen, das Thema. Ich glaube, da kann man noch ein bisschen
mehr, machen wir unbedingt,
mehr Sachen rausziehen. So, was haben wir noch an größere Themen? Haben wir eigentlich gar nicht mehr für heute draufstehen. Also nichts Wesentliches.
Das finde ich total überraschend, weil Christian, als ich nämlich diese Agenda gesehen hatte, da
bist du wieder immer in Ohnmacht gefallen. Gottes
Willen, das wird wieder 3 Stunden, 4 Stunden dauern.
4 haben wir noch nie gemacht.
Hm?
3 war das Maximum.
Ja, aber das Ziel ist ja, sich zu steigern. Ne? So habe ich dich immer verstanden.
Aber na, höchstens vielleicht noch in der Frequenz, aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber nicht in der Länge.
Aber sind
also man muss auch allen Kritikern und naja, also ich kann es verstehen, wenn einer sagt, das ist mir alles zu lang und ja, aber es verlangt ja auch niemand, dieses Ding in einem Rutsch zu hören.
Nee,
also man kann ja mal auf den Pause-Knopf drücken und kann mal sagen, und den Rest höre ich mir morgen, übermorgen an. Von daher verstehe ich die Kritik in Anführungszeichen jetzt nicht unbedingt, also weil man jederzeit auf den Pause-Knopf drücken kann oder ganz ausschalten kann und halt später weiterhören
kann. Ganz ausschalten,
ich sag immer,
schaltet ja ganz aus.
Ich sag ja auch immer
auf Standby. Denke ich mal, oder?
Es muss ja auch 4 Wochen halten.
Ja.
Ne? Ja. Und da kann ich ja nicht mit einer 20-minütigen Sendung, da bringe ich ja auch nichts unter.
Nein.
Und wir haben dann uns
müssen
ja,
wir es jede Woche machen.
Nee, ja eben. Und wir haben uns ja auch auf die Fahne geschrieben, Themen mal wirklich intensiver zu beleuchten und nicht nur drüber hinwegzuhuschen.
Richtig.
Wie bei einer Online-Meldung, sondern auch ein bisschen darüber zu reden und mal von verschiedenen Aspekten her zu betrachten. Ne?
Also über Also und Aktivis wollen wir heute gar nicht reden.
Gibt's da was Neues?
Was Wesentliches? Ja, gut, da sind jetzt halt... einer hatte mir gesagt, er hatte von einer Entlassungswelle gesprochen, die da jetzt in Soest und Straubing ansteht. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Welle ist. Es sind Personen entlassen worden. Man weiß nicht, wie viele, weil Aktivis sagt nicht, wie viele es insgesamt waren, auch nicht, wenn man sie fragt. Ich denke, wir werden in der nächsten Ausgabe, ja, in 4 Wochen, durchaus Gelegenheit haben, nochmal das Thema Aktivis zu behandeln, weil ihr habt ja mitbekommen, dass da halt doch eine gewisse Unruhe ist, also auch im Managementbereich. Und ich wäre bereit, eine Wette einzugehen, dass wir in den nächsten, naja, sagen wir mal Wochen, dass wir da sicher noch einen prominenten Abgang haben werden.
Ja?
Ja.
Glaubst du?
Das würde mich nicht wundern, sagen wir mal so.
Okay. Also es gab wohl offensichtlich auch einen Artikel im Straubinger Tagblatt,
ja,
zur Geschichte Also, weil die natürlich da auch beheimatet sind. Ich muss jetzt nochmal die Kollegin fragen, ob er der auch zugeschickt wurde.
Mhm.
Also die hat dort mit dem Straubinger Tagblatt auch telefoniert und sie hat auch einen Beitrag dazu geschrieben. Aber ich glaube, relativ viel Information war da auch nicht drin.
Mhm.
Also eben auch nur, dass dort Entlassungen gibt, aber in welcher Größenordnung?
Auf jeden Fall, es hörte sich ja am Anfang so an, als wenn das halt eine wunderbare Zukunft für alle Beteiligten
war. War es natürlich nicht.
Der Herr Möller-Hergt, der ja dann der vom Hauptgesellschafter kam, der hatte ja gesagt, in diesem Fall ist 1 und 1 4.
Ja.
Der Mann ist übrigens Mathematikprofessor, habe ich jetzt nachgelesen. 1 und 1 4, ja. Also letzten Endes ist es auch nur eine Übernahme wie viele andere.
Wie viele auch. Andere auch.
Und sonst ja. Nichts.
Genau. Und mit es gibt die Reibungsverluste, die entsprechenden und Überdeckungen und Überlappungen und doppelte Abteilungen, die man hat. Und das ist war so vorhersehbar,
das ist
doch,
so,
oder?
Das ist halt so.
Das ist halt so.
Das ja. ist halt so. Und die Frage, wie viel man dann vom Geschäft hält und wie viele Kunden man hält, und hängt von vielen Faktoren ab und von vielen Zufälligkeiten, muss ja, man natürlich. Auch sagen.
Wenn Sie heute vom Andreas so wenig hören, es liegt einfach daran, ich glaube, der schreibt nebenher nur noch E-Mails oder so.
Ich habe noch keine einzige E-Mail nebenbei geschrieben.
Nee, er recherchiert.
Ich habe tatsächlich jetzt versucht, diesen Artikel im Straubinger Tagblatt zu finden.
Nee, dann kommst du erst da
Aber ich glaube, für 2,50 Euro bekommst du ihn, glaube ich.
Ich glaube, für 2,50
Euro. Was? Die wollen 2,50 Euro für einen
Artikel? 2,50
Euro. Ja, ja, ja. Und der Artikel ist tatsächlich von gestern.
Ja, ja. Also
der ist heute schon im kostenpflichtigen Archiv.
Ja. War er gestern auch schon? Der
war gestern,
war auch schon kostenpflichtig.
Also. Das ist ein Ding.
Die Straubinger machen das richtig.
Online, da bezahlst du ja nur 1,55. Aber dann hast du das komplette Handelsblatt.
Ja, ja.
Also da ist 2,50 Euro
schon. Finde ich auch ganz schön teuer.
Das ist schon ordentlich. Aber der Titel des Artikels, also baut noch heuer Arbeitsplätze ab.
Oh,
naja. Noch
heuer Arbeitsplätze ab.
Da hat der frühere Chefredakteur vom Spiegel, wenn da jemand kam, in einen Artikel heuer reingeschrieben hat, dann hat er immer den Artikel zurückgeschickt mit der Anmerkung, heuer ist der Lohn des Matrosen. Weil heuer gibt's hier nur bei uns, hier in München oder in Bayern. Ja. Da oben kennt keiner sonst heuer. Was heißt das heuer?
Echt? Das kennen die da nicht?
Nein.
Nein, das ist in Norddeutschland überhaupt nicht geläufig.
Nein.
Wusste ich auch nicht.
Nee, ist so. Das darfst du nicht schreiben.
Was sagen die dann zu heuer? In diesem Jahr, oder?
In diesem Jahr.
In diesem Jahr.
Okay. Ja. Das wusste ich auch nicht.
Ich benutze das Wort bis heute nicht. Aha. Nee. Und das werde ich mir heuer auch nie mehr angewöhnen.
Das Modell des Straubinger Tagblatts ist übrigens, weil ich es gerade hier vor mir sehe, ausführliche Artikel aus den Lokalzeiten unserer Zeitungen. Diese Rubrik ist kostenpflichtig. Sie können für 2,50 Euro 12 Stunden lang recherchieren.
Ach so.
Also man nimmt da nicht Artikel, sondern man kriegt eine Zeitfreischaltung.
Okay. Finde ich ein gutes Modell.
Wobei ich dann sagen würde, nachdem mich tatsächlich nur dieser Artikel interessiert,
da müsste die Headline anders sein.
Ist das, ja.
Ne? Mord und Totschlag bei Also Straubing oder.
Würde ich sofort. Hätte ich Keller. Sofort runtergeladen. Absolut.
Das wäre uns
zwei. Ja, Euro und dann wäre die Enttäuschung groß, wenn nichts drinsteht an Informationen anschließend. Und dann gehst du da nie wieder rein. Sagst du, es war einmalig und nie wieder.
Ja.
Aber ich meine, mit diesem
Content. Ja, aber so gehe ich ja gar nicht
rein. Reich wird da sowieso keiner. Also, ich glaube nicht, dass die da nennenswerte Umsätze damit machen.
Mit Sicherheit also,
das
nicht.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. So, genau. Wir haben gesagt, wir haben gar nicht mehr so viel. Ein Thema vielleicht, über das man noch mal kurz zumindest ansprechen kann, weil vielleicht, ich habe immer die Hoffnung, dass der Andreas sich da ein bisschen auskennt. Oder was, zumindest den Hans ihr euch im Gruneck kennt. Nein.
Nein, den kenne ich nicht.
Kennst du auch nicht?
Nein.
Armin kannte den. Sagte, ja, natürlich, klar, war vorher bei iRiver und. Ich kannte den überhaupt nicht. Der steht jetzt jedenfalls an der Spitze als General Manager eines Unternehmens, das heißt Kobi Electronics GmbH. Und mir sind die nur aufgefallen, weil die eine Pressemitteilung rausgeschickt haben, wo mir echt nichts mehr eingefallen ist. Ich habe gedacht, holla, jetzt kommt da einer daher gerauscht.
Ja.
Also da war ja nur so, werden Deutschland quasi aufrollen und ich denke mir, Kobi,
hallo? Die sind mir auch aufgefallen, ja, in der Tat.
Who the fuck is
Kobi? Ich konnte es nicht zuordnen.
Ich wusste es auch nicht, aber die Strategie war super, was die gemacht haben, denn alle haben es abgedruckt.
Alle haben es
geschrieben. Habe ich gesehen. Ne? Mhm. Ne? Und ich kannte die vorher nicht, ich kannte den Kollegen auch nicht, also diesen Herrn, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt.
Gruneck.
Scheint gar nicht mal so unbekannt zu sein.
War jetzt. Der Geschäftsführer des iRiver-Vermarkters Contiga.
Okay.
Und dann Sales Manager bei Samsung.
Ach so.
Aber ich kenne ihn nicht.
Ich kenne ihn auch nicht.
Ja, erzähl weiter damit.
Nee, eigentlich bin ich damit durch. Also, PR-mäßig fand ich super.
Die haben
gar nicht erst gesagt, wir wollen uns mal kurz vorstellen und so weiter und so fort, sondern die haben vorausgesetzt, jeder weiß, wer das ist.
Ja.
Ne? Und wer es nicht weiß, der tut so, als wenn er es wüsste.
Ja. Weil es besser ist.
Ja, klar.
Da haben sie nicht mit uns gerechnet.
Also die genau. So, wir sollten wenigstens den Zuhörern draußen noch erklären, was die Kobi macht oder was die an Produkten haben. Die haben so eine Handvoll Android-Tablets zu sehr günstigem Geld, sage ich mal. Das ist alles so 200-Euro-Klasse.
Mhm.
Dann haben sie noch Fernseher. Mhm. Und das war es dann eigentlich schon im Großen und Ganzen.
Mhm.
Und der gute Mann tritt jetzt hier als General Manager in Deutschland an und will gleich mal im ersten Jahr 60 Millionen Euro Umsatz machen.
Naja.
Also da sage ich jetzt auch nochmal.
Bon Chance.
Genau, da drücken wir auch mal ganz fest die Daumen, dass das alles so klappt. Weil ich glaube, die Marke kennt hier natürlich kein Mensch.
Also, treten die unter der Marke auch
auf? Die treten auch unter der Marke auf.
Wie möchte er es denn machen? Das sind ja Retail-Produkte, klassisch.
Ja.
Das sind Retail-Produkte und vor allen Dingen der Kollege Weiler hat dann natürlich den Herrn Gruneck auch angerufen und gefragt, ja, genau eben diese Frage, wie funktioniert das und wie geht das, woraufhin der Grunig dann zugeben musste, ja, also das Vertriebs- und Service-Netzwerk sei derzeit noch im Aufbau.
Um Gottes Willen.
Also die sind wirklich noch nicht sehr weit.
Aber dann will er doch nicht in diesem Jahr noch 60 Millionen. Und will
aber, ja doch, steht hier drin. Stand auch in der Pressemitteilung, so ganz offiziell drin. 60 Millionen im kommenden Jahr. Entschuldigung, im kommenden Jahr. Mhm. Also hat er jetzt noch ein paar Monate Vorbereitung sozusagen, ne? Und dann im kommenden Jahr macht er dann 60.
Die interessante Frage, die in solchen bei solchen Sachen nie beantwortet wird, ist: Was macht er, wenn er das Ziel nicht erreicht?
Ja.
Schmeißt er sich dann auf den Boden und haut mit den Fäusten oder tritt er zurück? Das ist doch wie eine Wette.
Ja.
Ne? Ich wette mit euch, dass wir im nächsten Jahr 60 Millionen machen. Und zu einer gescheiten Wette gehört auch ein Wetteinsatz. Da muss er dann sagen, wenn ich es nicht schaffe, ne, trete ich zurück.
Genau. Wobei ich
glaub, sowas sollten wir mal anbieten.
Wir halten dagegen. Wobei genau. Ich glaube, er hat den Wetteinsatz mit seinem Chef in USA ausgemacht.
Das kann sein.
Der einen durchaus asiatischen Namen trägt.
Ja, ist ein Südkoreaner.
Und ich glaube, da ist das schon tough.
Ach so, ein Südkoreaner.
Also, Südkoreaner, ja.
Also ich glaube, die Alternativen...
Also der Gründer
besonders.
Und, ja. Also der Gründer und der Chef ist Südkoreaner, der hat wohl lange Zeit Distributionsgeschäft gemacht und der hat dann irgendwann entschieden, bei diesen Consumer Electronics, die ganzen Marken würden immer so viel Geld kosten und dann hat er sich irgendwie einfallen lassen, Kobi zu gründen und da kriegt man super Top-Qualität zum echten Low-Budget. Ne? Und so.
Das ist klar.
Kennen wir ja. Also mich erinnert das ja alles irgendwie so an Telefunken und Grundig und wie sie, nicht Grundig, doch Grundig war es, glaube ich, die ja auch alle angekündigt haben. Ne? Wir kommen alle jetzt zurück und rollen den Markt wieder auf und tolle Produkte. Oh, da hast du ein halbes Jahr, außer der Ankündigung, nie wieder was gehört.
Doch, von Telefunken habe ich gerade noch wieder was gehört. Da ist ja übrigens Jens-Peter Vogt, Klaus-Peter Vogt, so heißt er, der frühere Deutschlandchef von Mediamarkt, ist er nach wie vor als CEO. Mhm. Und die haben gerade jemanden eingestellt als COO. Ich glaube sogar, der kam von Samsung oder so. Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben die doch wieder einen Top-Manager eingestellt. Also da vermute ich jetzt mal, das Geschäft läuft ja irgendwie dann doch. Sonst
zumindest um diese Leute zu bezahlen. Hast du die Produkte irgendwo schon mal gesehen?
Nee, aber ich war auch nicht in den Läden, wo die Produkte sind.
Im Fernsehen mal, ich meine, es ist doch Consumer Electronics und in den entsprechenden Zeitschriften und was weiß ich, habe da nie was davon gesehen.
Nee.
Ich könnte dir nicht sagen, welche Produkte eine Telefunken anbietet. Kann ich dir nicht sagen.
Nee, das kann ich jetzt im Moment auch nicht. Aber die haben eine Homepage, da können wir mal drauf gehen und dann können wir uns das mal angucken.
Da könnten wir uns das mal angucken, das ist richtig, ja.
Einer unserer Hörer schreibt, 30% Rückgang im Konsumermarkt und die legen los. Bezieht sich wohl auf Kobi.
Ja.
Super, und diese Marke hätte gerade noch gefehlt.
Mhm. Genau, ich sag ja, da können wir echt nochmal die Daumen drücken. Also die sind jedenfalls auf der IFA.
Was ist das Zeug bei sich zu Hause?
Die sind jedenfalls auf der IFA. Nein, falsch. Es ist ein Auftritt auf der IFA geplant.
Aha, aber die sind schon ausgebucht.
Ja. Aber vielleicht schafft es der Herr Grunek ja da trotzdem noch irgendwie reinzukommen.
Boah, jetzt haben wir ihn aber wirklich aus der Reserve gelockt. Ne? Also,
jetzt bin ich ja echt mal gespannt.
Mit den Statements, die wir jetzt ja abgegeben haben.
Da muss ja jetzt was kommen.
Eigentlich schon.
Ja.
Ne?
Denke ich auch.
Also wären wir doch sehr enttäuscht.
Vielleicht sollten wir nochmal den Hinweis auf unsere Amazon-Geschenkeliste an dieser Stelle.
Vielleicht sollten wir ein einschlägiges Produkt mal aufnehmen.
Ja, sehr gut. Yeah. Vielleicht sollte man ein paar Kobi-Produkte drauf lassen.
Überspann den Bogen nicht, Christian.
Oh, da schreibt schon eine. Das ist die erste Messe, nämlich die IFA, die keinen Hersteller mehr aufnimmt. Natürlich nicht ganz so leicht.
Wir bauen noch schnell eine neue Halle.
Ja, da muss man nur den Geldbeutel aufmachen, da kriegt man dann schon noch irgendwo ein Plätzchen.
Mhm.
Das glaube ich auch. Sehr gut, ja, Kobi. Was haben wir noch? Ja, Amazon finde ich ganz interessant, weil da kommen ja jetzt doch immer wieder ein paar Artikel, wie die derzeit unterwegs sind. Und wir hatten ja mal darüber geredet, dass es Gerüchte im Markt gibt, dass Amazon ins Distributionsgeschäft einsteigen wird oder könnte. Wir da aber auch noch keine gesicherten Informationen drüber haben. Ich habe es auch schon mehrmals versucht, dort Kontakt aufzunehmen, aber das ist wirklich nicht einfach. Mhm. Obwohl dort ein Mann sitzt, den vielleicht der eine oder andere kennt, das ist der Jörn Taubert, der früher bei Sony war. Der wäre dort eigentlich der richtige Ansprechpartner, aber ich komme an den Herrn Taubert leider nicht wirklich hin. Wisst ihr auch nicht, ob er uns dann noch was sagt. Jedenfalls, die bauen ja zwei gigantische Logistiklager ja derzeit auf. Eins da im Bayerischen in der Nähe von Graben, das andere ist irgendwo in Norddeutschland. Und wenn man mal auf die Homepage von Amazon schaut, was die Jobs anbieten zurzeit, da fällt es an Ohnmacht.
Tatsächlich.
Ich glaube, das sind mindestens 200 Jobs,
echt?
Die zu vergeben haben. Die suchen in allen Bereichen. Und das finde ich echt ganz interessant, die Entwicklung, die Amazon da im Moment gerade macht und was die da jetzt gerade Gas geben und Leute einstellen. Also mir durch, da ist was dahinter. Die bauen in Berlin ein riesiges Callcenter auf, ein Kundenbetreuungscenter. Glaube ich auch 300 Leuten, die dort arbeiten sollen.
Donnerwetter.
Das deutet alles irgendwo ein bisschen drauf hin.
Ich sag's euch. Meinst du nach dem Motto, worauf ist es auch Feuer?
Ja.
Ja, kann sein.
Also da bin ich mal echt gespannt. So, ich habe ja, dummerweise hätte ich jetzt beinahe gesagt, im Vorfeld des Channelcast tatsächlich mal, glaube ich, auf Facebook gefragt, ob es denn bestimmte Themenwünsche gäbe für die nächste Sendung. Und da hat doch glatt einer geantwortet, wir sollen mal über Frauenfußball sprechen.
Nein.
Doch.
Ich habe neulich über Frauenfußball geschrieben. Naja, ja, so. Aber das war vor der WM.
Also ich habe jetzt zuerst mal gehört, dass Frauenfußball darf man gar nicht sagen, es ist politisch nicht korrekt.
Wieso?
Es gibt auch keinen Herrenfußball. Sondern es gibt eine Fußball-Weltmeisterschaft im Wettbewerb der Damen oder im Wettbewerb der Herren. So heißt es ganz offiziell. Ne?
Das hört man ja ständig in dieser Formulierung in den Nachrichten.
Ja, ja.
Also es war mir völlig
total schräg.
Also ständig nicht. Wahnsinn.
Also ich kann ehrlich gesagt zum Thema Frauenfußball ganz wenig beitragen.
Hat denn einer von euch schon mal ein Spiel gesehen
jetzt? Ja, ich habe schon mal eins gesehen. Nicht ganz, aber ausschnittsweise.
Ich habe tatsächlich noch keins gesehen.
Ich habe auch noch keins gesehen.
Was mir ein bisschen leid tut. Ich hätte nämlich schon gerne eins gesehen.
Und der Kollege Töpfer, den du ja auch kennst, fußballbegeisterter Nürnberger Fan, der hat immer gesagt, das ist Fußballflipper, was die dort machen. Weil die Bälle dauernd hin und her springen. Und das stimmt, also ich hab das auch mal ein bisschen beobachtet. Die tun sich unheimlich schwer mit dem Thema Ballannahme. Finde ich.
Ja.
Also das haben die irgendwie das noch nicht so drauf.
Ist das
so? Und der Töffi, der Kollege Töpfer, der hat auch eine gute Begründung gebracht, warum das so ist.
Die Füße sind kleiner.
Nee, der hat gesagt, in 5 bis 10 Jahren ist es anders, weil die Frauen, die da jetzt Fußball spielen, alles nicht die Straßenkinder, Fußball spielenden Straßenkinder sind, sondern die würden jetzt dann erst kommen. Ah. Sondern die sind alle erst mit 14, 15, 16 beim Thema Fußball eingestiegen. Also richtig. Und die nächste Generation, die würde das jetzt dann schon auf der Straße lernen und die würden dann viel, viel besser mit dem Ball umgehen. Fand ich mal ganz interessante These.
Also, hast du denn dieses Spiel, was du dir angesehen hast, Christian, hast du das aktiv verfolgt oder hast du dabei irgendwie Zeitung gelesen, im Internet rumgesurft oder so?
Ich mache so, wie ich es meistens oder oft beim Fußball tue, es läuft. Ich sage mal, ich habe 80% Fokus drauf und nebenher manchmal auch ein paar
andere Dinge. Okay. Ich habe auch mal so geguckt, allerdings ich gucke auch Männerfußball so, ne? Also ich gucke nie irgendwie aktiv, sondern wenn irgendwie ein Tor gefallen ist, dann gucke ich wieder hin und gucke mir die Zeitlupe an und so weiter und sonst gucke ich mal hin. Ein paar Mal habe ich auch hingeguckt und auch morgens im Morgenmagazin habe ich auch was gesehen. Und was mir, also ich finde, kann man sich durchaus anschauen, ja, und was ich gut finde, es fallen mehr Tore als beim Männerfußball. Ich finde ja, so ein Fußballspieler, es lebt auch von Toren. Also irgendwie 0-0 und so ist total blöd. Ne? Mhm. Und da fallen einfach mehr Tore, haben mir jetzt Experten erklärt im Morgenmagazin. Das liegt vor allen Dingen daran, weil die tatsächlich an der Körpergröße der Torfrauen, dass sie nicht so, weil die nicht so groß sind wie die Männer. Ne? Also, ne? Aber die Tore sind gleich groß. Ne? Und die gehen aber doch ganz schön hart zur Sache, muss ich sagen. Also da war ja ein Spiel Nigeria gegen Deutschland, glaube ich. War das Nigeria oder Neuguinea oder so? Die sind da reingegangen, inklusive Blutgrätsche und allem Schnick und
Schnack. Ja, da hat auch die Schiedsrichterin so versagt, ne?
Ja.
Die haben doch da so drüber geschimpft, dass die Schiedsrichterleistungen überall so schlecht sind. Mhm. Was ich immer mache, wenn ich so ein Ding anschaue, ich habe ja Twitter immer daneben auf. ne, und lese dann, was da so getwittert wird. Ja. Das ist eine Belustigung, das ist echt toll. Und die Twitter-Gemeinde, die nennen die ja alle nicht Schiedsrichterin, ja, sondern da heißt sie ja nur die Schirinette. Ganz witzig.
So, glaub, also lassen wir das mit, hundertprozentig nicht korrekt.
Lassen wir das mit
dem Frauen. Aber tolle Einschaltquoten habe ich gelesen.
Ja?
Bei den Übertragungen, bei den Fußballübertragungen. Tolle Einschaltquoten.
Okay. Mhm. Google Plus, von euch schon einer drin?
Nee.
Nee. Ich auch noch nicht. Warte,
interessiert mich auch überhaupt nicht.
Oh, mich interessiert das schon.
Oh, mich schon.
Ja.
Ja. Also ich bin da wirklich ganz gespannt. Ich werde mir das auch mal anschauen und durchaus gewillt, wenn das bietet, was ich mir vorstelle, auch aus Facebook rauszugehen. Mhm.
Wisst ihr, was ich sensationell fand? Die aktuellste Version von Skype, die jetzt auf den Markt gekommen ist, wo man Skype mit Facebook connecten kann und dann wirklich sehr übersichtlich in Skype angezeigt kriegt, die Aktivitäten seiner Facebook-Kontakte und die dann direkt anpingen kann, ohne überhaupt nach Facebook reingehen zu müssen. In Facebook finde ich das kolossal unübersichtlich, muss ich sagen. Und auf Skype, ich fand das mal richtig gut. Mhm. Hat mir sensationell gut gefallen.
Also Skype ist durchaus ein Tool, muss Sie sagen, dass ich mittlerweile sehr stark nutze.
Ja, absolut.
Also es ist wirklich sehr wertvoll. Also auch sogar Videochats mache ich verstärkt. Muss man sich am Anfang mal ein bisschen drüber gewöhnen, aber es hat schon was, wenn man sein Gegenüber da einfach auch sieht.
Ja.
Also wir haben eine Kollegin, die jetzt viel im Homeoffice macht und das ist einfach toll, wenn man die da sieht nebenher noch. Mhm. Das ist besser wie telefonieren irgendwie. Mhm. Also von der Kommunikation her echt klasse. Ja. Ich habe noch eine interessante Studie gefunden, weil ich bin ja was E-Mails anbelangt und wie ihr beide bekomme ich E-Mails nicht so knapp. Also ich schätze mal so irgendwo zwischen 100 und 150 pro Tag sind sicherlich. Mhm. Und ich Depp sortiere das Zeug ja auch noch weg.
Tatsächlich.
Ja, also ich kenne ja, also der Großteil der Leute, die ich kenne, die lassen alles in ihren Posteingang reinlaufen.
Nee, das mache ich auch nicht. Aber ich habe eine Delete-Taste, die benutze ich ganz
viel. Ja, die benutze ich auch sehr viel. So, aber
das mache ich selten, ich lasse die immer tickern.
Ich habe alle, ich sage mal mindestens einmal im Monat, den Anfall, meinen Posteingang aufzuräumen. Mhm. Und den sortiere ich dann so lange aus, bis da wirklich alle weg sind. Oder nur noch die allerwichtigsten drin sind. Mhm. So, und das lasse ich jetzt aber in Zukunft sein, weil die IBM hat eine ganz große Studie gemacht. Und die haben also festgestellt, dass E-Mail sortieren total unproduktiv ist.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Man das besser sein lässt. Und die unterscheiden also im Prinzip zwei Typen von sogenannten E-Mail-Ablegern. Also die einen bereiten sich durch verschiedene Maßnahmen bereits auf das eventuell Wiederfinden von E-Mails vor, zum Beispiel durch das Erstellen von Ordnerstrukturen oder das Vergeben von Tags. Das mache ich. Also ich lege Ordner an, projektbezogen meistens und archiviere die dann irgendwann. Und die anderen lassen die E-Mails unsortiert im Posteingang. Neuere E-Mail-Clients wie Google Mail und so weiter organisieren die E-Mails automatisch in Threads und haben außerdem eine sehr hilfreiche Suchfunktion. Also die machen es dann über Suche.
Mache ich so.
Ja.
Mache ich so definitiv.
Typen gibt's. Also du legst auch keine Ordner an, oder was?
Nein, ich habe das ganz früher mal gemacht. Bloß das wird irgendwann uferlos.
Okay.
Wenn man es nicht ständig macht oder wenn man nicht über Agenten dann schon vorsortieren lässt. Wenn man es über Agenten vorsortieren lässt und über Filter, ist das okay? Wenn man es nicht macht und immer von Hand sortiert, boah, komm mal auf. Ja, dann also bin ich mit Suche schneller.
Ja, wahrscheinlich. Nee, ich arbeite relativ viel mit Filtern. Also wo der erkennt, das Newsletter und sortiert es gleich automatisch in entsprechenden Ordner rein, um das da ein bisschen aufzuräumen. Aber das Thema ist echt schwieriger.
Ja, also es ist definitiv.
Also ich könnte so nicht arbeiten, wie du das tust, Andreas. Weil ich hätte dann das Problem, was ich mache zum Beispiel, ich ordne das Material, was reinkommt und was eventuell nochmal verwertet werden kann für irgendeine Kolumne oder so, schiebe ich in den Ordner Kolumne Material.
Mhm.
Ja, wenn ich das nicht täte.
Stoffsammlung.
Ja, wo würde ich das
dann? Ich mache mir nur Notiz. Dafür habe ich eine Datei.
Ach so.
Und
eine extra Datei,
wo du das reinschreibst? Ich habe eine Datei, wo ich mir reinschreibe Ideen für Artikel, Themen, denen ich nachgeben muss. Mhm. Und die habe ich aber nicht im E-Mail. Die habe ich so auf dem.
Und über den Begriff kannst du dann wieder suchen, wo die E-Mail Ausgangs-E-Mail gewesen
dann,
ist.
Also dann, wenn ich dann schaue, wenn ich nicht weiß, worüber ich schreiben soll, oder wenn ich sage, da war doch was, dann schaue ich da rein, sehe meine Themen und dann gehe ich los und recherchiere es, aber meistens unabhängig von der E-Mail.
Ja, also ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache.
Also es ist andere Arbeitsweise.
Andere
Arbeitsweise.
Ja. Also ich hoffe auch immer ein Stück weit noch, dass die E-Mail-Clients auch noch ein Stück intelligenter werden. und dort automatisch bestimmte Prioritäten vergeben, weil sie wissen, was ich regelmäßig sofort öffne und lese. Also Google Mail geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Die bieten sowas ja schon an, aber die normalen Clients noch nicht. Ich muss sagen, das E-Mail-Programm oder das Mail-Programm, was bei Mac jetzt mit dabei ist, finde ich dahingehend klasse, weil die Suche exzellent ist. Extrem ja. schnell und du kannst nach irgendwelchen Begriffen suchen, die da mal in der E-Mail gewesen sind. Ja. Und da zeigst du wirklich sofort an. Mhm. Was immer verbesserungswürdig ist, sind E-Mails, die hin und her gehen und zwischenzeitlich da und andere reinkommen. Diesen Thread dann zu verfolgen, also die ganze Diskussion dann mal zu verfolgen, das finde ich manchmal echt mühsam. Mhm.
Also ja, das, wobei das mittlerweile das ja deutlich noch besser wobei werden. Das ja schon deutlich besser ist
es als, ist besser,
vor,
weil
als vor Zeiten. Ja. Weil es dann schon zugeordnet ist und dann schon automatisch anzeigt, was noch zum Thema gehört. Das
aber die Frage ist, ob E-Mails eigentlich die Kommunikationsform sowieso auf Dauer ist. Eigentlich ist das Nein. ein total überholtes Format.
Ja, das ist wohl wahr. Also für einige Sachen ist es sicherlich sehr gut und wird auch weiterhin stehen. Natürlich. Aber so für, wenn du redest von Kommunikation, das bedeutet ja immer Sender, Empfänger. Und der ja. Empfänger ist dann auch wieder Sender. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich würde euch gerne noch mal eine Frage stellen. Und zwar, seid ihr denn auch schon Mitglied in der APPP? APPP. Oh in der Anti-PowerPoint-Partei.
Nein, aber das habe ich auch davon gelesen.
Ja, hast du mitbekommen, da ist nämlich diese Anti-PowerPoint-Partei gegründet worden. Und ja. das ist tatsächlich die Partei, das ist eine internationale Bewegung, die die PowerPoint-Problematik in das Bewusstsein der Weltbevölkerung heben will. Und sie sieht sich als Anwalt, der monatlich ca. 250 Millionen Menschen weltweit, die bei langweiligen Präsentationen in Unternehmen, in Studium und Ausbildung zwangsweise anwesend sein müssen und bisher keine politische Vertretung gefunden haben. Ich finde, das ist echt Zeit, dass es jetzt diese Anti-PowerPoint-Partei gibt. Ich hoffe, sie
lässt Kann man die wählen?
Bei der nächsten Bundestagswahl aufstellen.
Aha.
Ja, meine Stimme hat sie, ne, unabhängig von dem, was da sonst noch alles passiert. Das ist ein echtes Anliegen. Ich finde, das hat absolute Priorität.
Finde ich auch. Da eigentlich hat man ja drauf warten können, bis sowas mal kommt. Ne?
Das stimmt. Das
ist echt cool.
Ja, PowerPoint hat die Welt nicht zu einem besseren Platz gemacht.
Nee, aber man kann ja wirklich lustige Sachen damit machen. Man kann ja lustige Sachen damit machen. Kennt ihr das PowerPoint-Karaoke?
Ah ja, super. Sensationell. Das ist
zum Beispiel ein tolles Format, finde ich. Wird leider viel zu wenig praktiziert.
Ja, das ist definitiv.
Also das finde ich auch eine ganz nette Geschichte. So, ich möchte, bevor wir so langsam zum Ende kommen, weil wir mit den Themen zumindest so eigentlich durch sind und Andreas ja wie gesagt auch noch weg. Oh, wir liegen super in der Zeit, Andreas.
Christian, wir liegen sensationell gut in der Zeit, also muss ich wirklich sagen. Gut.
Aber ich wollte noch darüber berichten.
Wir haben noch die Picks.
Wir haben noch die Picks und vorher möchte ich noch kurz über ein Produkt sprechen, das ich getestet habe. Wir hatten ja angekündigt, uns hin und wieder auch mal ein paar Lösungen anzusehen, die das Hören von Podcasts erleichtern. Und ich habe mir ein Produkt angesehen, das das Hören von Podcasts in einem Auto vereinfachen soll. Und zwar ist es von Belkin, von der Firma Belkin und heißt Aircast Auto. Ist eine Bluetooth-Lösung im Prinzip und der Carsten Kuhnert von Belkin war so nett und hat mir ein Produkt zugeschickt und ich habe das jetzt einfach auch mal ausgiebig testen können. Das ganze Ding funktioniert so, da gibt es eine Mindestvoraussetzung, das Auto muss über eine sogenannte AUX-Buchse verfügen. Das haben viele, viele Autos, die meisten wissen es nur nicht, dass sie eine haben irgendwo im Auto. Mhm. Also auch bei mir war die wirklich total versteckt, nämlich eigentlich im Fond hinten, wo die hinteren Passagiere sitzen und da kann man das einstellen oder da macht man den Einstecker rein und dann an dem anderen macht man noch die Stromversorgung dran über den Zigarettenanzünder und dann hat man so einen kleinen Knopf, über den kann man dann sein Handy via Bluetooth steuern und hört es dann über alles übers Radio. Funktioniert tadellos. Ich habe es im Blog auch ausführlich gewürdigt und da alles dazu geschrieben, also wer dahingehend eine Lösung sucht, kann sich den Test da gerne mal oder die Betrachtung da gerne mal anschauen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich oder ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Belkin, dass sie uns das zur Verfügung gestellt haben und es kommt aber noch besser. Wir haben ein Produkt, was wir auch an einen Hörer weitergeben können. Mhm. Da müssen wir uns allerdings noch überlegen, wie wir das machen. Ich hätte ja vorgeschlagen, dass wir unter allen registrierten Hörern das Ding vielleicht ausloben, oder?
Ja, das ist eine gute Idee.
Dass wir sagen, also... Mhm. Sollen uns kurz schreiben, hätten wir gerne und dann können wir das irgendwie so ausloben. Ich schreibe es nochmal drunter, aber ich denke, das dürfte am fairsten sein. Ansonsten könnte man auch machen, Fan werden bei Channelcast auf Facebook oder so, aber naja. wir machen.
Na, das gehört dann schon dazu.
Das erwarten wir sowieso. Ne?
Ja.
Nee, das ist eine ganz gute Idee. So, in der Rubrik wird es auch ein bisschen weitergeben. Ich habe jetzt noch aktuell zwei Smartphones bestellt. Das ist einmal eins mit dem Windows 7 Betriebssystem und einmal mit dem Android Betriebssystem. Ich kenne beide Systeme nicht. Ich selber arbeite ja mit dem iPhone, wo das Hören von Podcasts ziemlich einfach ist. Aber ich bin mal ganz gespannt, wie ich da mit einem Android oder Windows 7 Phone zurechtkomme. Da werde ich dann auch mal drüber berichten, wie man da das Podcast hören macht. Und werde dann natürlich an geeigneter Stelle auch Bericht erstatten. So, dann haben wir noch unsere Picks. Wer möchte heute anfangen? Damian?
Ja, kann ich machen.
Okay.
Also ich habe mir heute als Pick herausgesucht, also als Empfehlung,
ja,
ein Fahrrad, beziehungsweise eine Kategorie von Fahrrädern, nämlich die Elektrofahrräder oder auch E-Bikes genannt.
Groß im Kommen, ne?
Die sind super groß im Kommen. Also ich bin ja ein großer Fahrradfahrer. Ich habe selber 3 Rennräder, 2 Mountainbikes.
Und im Ernst?
Ja.
Oh, okay.
Also immer wieder muss ich mal eins an meinen älteren Sohn abgeben, weil der lässt sie sich dauernd klauen.
Ne? Kauf ihm doch mal einen gescheiten Schluss.
Ja, und vergisst es dann abzuschließen.
Ach so. Also,
oder hat dann keine Zeit. Was weiß ich. Ne? Auf jeden Fall, Fahrräder interessieren mich sehr. Ich habe aber kein E-Bike und derzeit habe ich auch nicht geplant, mir das zu kaufen, aber ich habe immer festgestellt, so dass viele Leute immer noch relativ abfällig sich über diese E-Bikes äußern, weil sie meinen, das sei eben doch eher etwas für ältere Menschen oder halt eben für Menschen mit Behinderung. Und das war in der Tat früher oftmals auch so der Fall, aber die Erde hat sich weitergedreht. Und es ist heute einfach nicht mehr zu vergleichen. Es gibt mittlerweile in dem Bereich hervorragende Modelle. Gerade habe ich mir heute noch mal eins rausgesucht. Das ist von KTM. Mhm. Jeder kennt KTM, den Motorradhersteller. Der baut auch Fahrräder. Hat der auch schon?
Hat er schon immer gemacht, glaube ich.
Ne? Oder Mountainbikes. Ja. Und der hat jetzt ein E-Bike vorgestellt. Das kommt im Herbst auf den Markt. Das hat ein Akku mit 1200 Watt und 100,
so wie ein Staubsauger.
150 Newtonmeter.
Boah.
Das ist ganz schön ordentlich. 150 Newtonmeter, das haben viele Motorräder nicht. Ne? Das ist ein, das ist wie gesagt ein Mountainbike, kostet knapp 9000 Euro. Also wirklich nur für eine sehr spezielle Zielgruppe geeignet. Euro. Wiegt 35 Kilo, also ist auch relativ schwer. Darf man im Straßenverkehr nicht benutzen, weil man muss auch dazu wissen, es gibt dort im E-Bike-Bereich verschiedene Kategorien mit verschiedenen Zulassungsbeschränkungen. Mhm. Die unterste Kategorie, die kannst du fahren, die gilt auch als Fahrrad. Da brauchst du halt, das kaufst du und fährst los. Mhm. Es hat einen Motor, das sind die sogenannten Pedelecs. Der Motor springt nur an, wenn du gleichzeitig auch trittst. Mhm. Und wenn du schneller bist als 25, stoppt der Motor.
Aha.
Ja. Kann jeder mitfahren. Also es ist quasi wie Rückenwind, ne? Also um 25 Kilometer ist schon eine Geschwindigkeit, um zur Arbeit zu fahren. Du kommst nicht verschwitzt im Büro an und wenn du dann nach Hause fährst und sagst, jetzt will ich aber noch mal ein bisschen auspowern, dann fährst du einfach schnell und gibst alles und bist du verschwitzt, kommst zu Hause an, kannst unter die Dusche gehen. Mhm. Dann gibt es halt eben Fahrräder, E-Bikes, die haben einen Motor, der funktioniert auch, wenn du nicht trittst, also der funktioniert unabhängig von der Geschwindigkeit. Damit kannst du deutlich höhere Geschwindigkeiten erzielen, bis 45 oder wenn du noch mehr Power in den
Wagen hast. Da brauchst du einen Führerschein dann schon, oder?
Nein, brauchst du keinen Führerschein, aber du brauchst eine Versicherung. Also du musst.
Ach, die haben dann das kleine Schild hinten dran.
Ja.
Wie beim Mofa.
Du hast ein kleines Schildchen dran. Du hast eine Versicherung dafür, die wird nicht allzu viel kosten.
Nee, 70 Euro oder was?
Sieht einfach nur scheiße aus, kann ich mir vorstellen, für so ein Fahrrad. Stell dir vor, ein Rennrad. Da weißt du schon gar nicht, wo du das Schild hinmachen wolltest. Ne? Also, das kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen. Aber für so ein Bike, mit dem du ins Büro fährst, ist doch sensationell. Ich finde das total klasse. Und 45 Kilometer im Schnitt auf dem Fahrrad, das ist schon eine richtige Geschwindigkeit. Ja. Das musst du auf dem Rennrad erstmal bringen.
Ja.
Ne? Also das schaffst du gar nicht mal, wenn du es ein bisschen bergauf geht oder du hast Gegenwind, da fährst du keine 45 Stundenkilometer. Also Dafür ist es schon gut geeignet. Und dann gibt es natürlich eben solche Spezialsachen wie das von KTM, was ich jetzt gerade erzählt habe. Da darfst du gar nicht mit auf die Straße, es sei denn, da musst du schon...
Nur fürs Gelände.
Das ist nur für Bikeparks oder so. Ne?
Ach so.
Wo halt, und auch,
also dürftest du nicht mal hier irgendwo sogar einen Berg hochfahren oder jetzt...
Wenn da keine Polizei steht oder so, dann darfst du das natürlich schon machen. Aber sonst kannst du da echte Schwierigkeiten. Ich meine, du darfst auch mit einem normalen Rennrad nicht auf die Straße gehen, normalerweise.
Also könntest du dir vorstellen, sowas zu fahren? Würde dir das Spaß machen, jetzt mal abgesehen davon, hier 9000
Euro abzugeben? Nein, ich bin ja nicht so ein Dirtbike-Fahrer, also jemand, dem es darauf ankommt, schnell den Berg runterzufahren, sondern ich bin ja jemand, der gerne, ich fahre lieber den Berg hoch als runter. Dann ist
sowas ja völlig fehl am Platz, ne?
Also ich würde mir das im Moment nicht holen, aber ich würde es für solche Einsatzzwecke, wie ich sie gerade geschildert habe, ich fahre zur Arbeit, weil ich bin damals auch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und dann musste ich aber erst duschen. Glücklicherweise hatten wir eine Dusche da im Gebäude, aber in vielen Gebäuden gibt's das nicht. Ja. Und dann kannst du aber trotzdem mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, stehst nicht im Stau hier in München, stehst nicht im Stau, kommst da ganz entspannt an, kannst die Sonne genießen und abends, wenn du Lust hast, kannst du voll Power nach Hause brettern und dort dann duschen. Die Sache hat natürlich ihren Preis, ist ganz klar. Also der kritische Faktor ist immer der Akku. Mhm. Es gibt schon billigere Geräte, Komplettgeräte für 1000 Euro, da würde ich die Finger mal von lassen. Also 2000 Euro sollte man jedenfalls anlegen. Dann hat man schon mal was Gescheites.
Die lädt man tatsächlich dann an die Steckdose auf, oder?
Ja.
Also da hast du dann hinten ein Verlängerungskabel rausziehen.
Und nein, die meisten kannst du halt das Akkupad abnehmen und dann kannst du dann laden. Du kannst nicht unbegrenzt damit fahren, ist klar. Die meisten haben halt so eine Radius von 60 Kilometer.
Ja, das reicht ja.
Dann musst du wieder
an die Strom. Für Arbeit hin und zurück sollte es ja fast reichen, ne?
Und je nach Fahrweise, also du kannst es halt, wenn du behutsam fährst.
Wie viele Ladezyklen machen so Akkus mit, weißt du das?
Ah, das ist auch ein Schwachpunkt. Kannst du natürlich nicht unbegrenzt laden, aber die modernen Akkus, die haben alle einen Lithium-Ionen-Akku, den du halt, der auch nicht mehr hier diese, wie heißt das nochmal, wenn du den lädst und der ist noch nicht ganz leer.
Also Memory-Effekt
hat der nicht. Also das sind vernünftige Akkus. Ich glaube, lass mich da jetzt nicht Falsches sagen, deshalb sage ich lieber nichts.
Tausendmal.
Also du kannst da schon mit den neueren, guten, hochwertigen, die kannst du schon ordentlich laden. Das ist halt eben bei diesen Billigdingern nicht der Fall. Das ist einer der Gründe, weshalb ich da die Finger von lassen würde.
Gibt's da irgendwie Webseiten oder ein Forum, wo man sich mal näher zu dem Thema informieren kann? Hast du da irgendetwas?
Dann
schick's mir zu, weil dann packe ich das in die Shownotes einfach mit rein.
Okay.
Für alle, die sich da mal ein bisschen schlauer machen wollen.
Also für den ersten Eindruck kann ich durchaus den Wikipedia-Artikel empfehlen. Mhm. Da gibt's einen Eintrag Elektrorad. Das ist relativ gut beschrieben dort, sehr ausführlich, und da gibt es auch noch weitere Links.
Kommt ja auch so aus dem Nerd-Bereich eigentlich, ne? Also diese Elektro-Fahrräder. Ja.
Kann sein.
So die Hacker, die machen das ja ganz gerne.
Aha. Okay.
Da wird viel rumgebastelt und gerade so in Berlin oben und so weiter, wo die Hacker-Szene auch viel ist, da gibt es ganz viele dieser Hersteller und Eigenbauten.
Und die Räder, sie sehen heute zum Teil also wirklich klasse aus. Man sieht kaum den Akku noch. Das sieht aus, wie wenn du da eine Wasserflasche dran hast oder so. Also mit dem früheren Oma-Rad haben die nichts mehr zu tun. Mhm. Und diese KTM-Maschine, die muss man sich mal anschauen. Mhm. Das ist echt der Hammer.
Aber für 9000 Euro.
Da ist übrigens auch auf der Seite, auf der Homepage der Seite bike.de, und da ist ein Video dazu, wie da so ein paar Jungs mit so einem Bike da den Berg runterknallen im Bikepark. Also das ist der Bikepark Samerberg, da kriegt man schon Lust.
Mhm.
Ja, da kriegst du schon Lust, das ist schon Fun und Abenteuer.
Das kann man durchaus vorstellen, dass es interessant ist zu fahren, ja.
Mhm.
Naja, also ich weiß, für mich ist immer so Fahrrad mit Elektromotor ist immer so, denke ich mal, so was für faule Säcke, die nicht treten wollen. Aber man muss es tatsächlich mal unter anderen Aspekten aussehen. So in die Arbeit kommen,
würde ich
nicht verschwitzt zu sein und dann für abends heimwärts Gas geben zu können. Das ist für mich jetzt ein ganz neuer Aspekt gewesen in dem Zusammenhang.
Aber auch dieser andere Aspekt, Christian, ältere Menschen, wir werden alle älter.
Ja.
Und ich sehe es an meinem Vater, der ist 83. der konnte nicht mehr Fahrrad fahren, weil er einfach nicht mehr so die Kraft hatte und so weiter und so. Vor allen Dingen längere Touren konnte er nicht mehr machen. Ja, mit so einem E-Bike kann der plötzlich einen ganz anderen Aktionsradius. Ja, der kommt wieder in Gegenden, da war der seit 10 Jahren nicht mehr mit dem Fahrrad. Ja,
mit dem Fahrrad.
Also insofern auch für die ältere Generation, finde ich, ist das eine ganz tolle Geschichte.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du im Biergarten fährst und dann doch 2-3 Mal über den Durst getrunken hast, ne?
Zum Beispiel.
Nicht mehr so richtig strampeln kannst. Ja. Kurz Gas.
Genau.
Klasse. Andreas, hast du einen Pick mitgebracht?
Nein, nicht wirklich.
Gut, ich hätte noch einen anzubieten. Ganz anderes Thema. Ich habe noch eine Empfehlung, die auch ein bisschen in den Podcast-Bereich reingeht. Und der Podcast heißt ganz ähnlich, nämlich Podknast. Mhm. Podknast. Auf dem bin ich hingewiesen worden, mir das mal anzusehen. Habe ich dann auch sehr gerne getan. Und das ist ein Videopodcast, wo das Innenleben deutscher Gefängnisse gezeigt wird. Und zwar ungeschönt, ungeschnitten und produziert von Gefangenen, die das eben als Projekt machen. Das ist ein ganz offizielles Projekt von des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Gibt auch nur die entsprechenden Gefängnisse, in die man dann dort Einblick bekommt. Aber da sieht man mal, wie es zum Beispiel abläuft, wenn ein neuer Gefangener kommt, wie der dort empfangen wird, was dort alles erlebt, welche über sich ergehen lassen muss teilweise, wie mit dem umgegangen wird, wie so eine Zelle wirklich mal von innen ausschaut, wie das Essen dazu bereitet wird, was die dort den ganzen Tag machen müssen. Dann haben die Auszüge aus Frauengefängnissen, wo Schwangere teilweise sind. Wie läuft eigentlich die Geburt eines Kindes im Gefängnis ab? Wie wird die dort betreut? Ja. Welche Möglichkeiten hat der Vater, sein Kind dort zu sehen? Darf die ihr Kind behalten im Gefängnis? Muss es raus zu einer Pflegefamilie? Dort sprechen die alle mal drüber. Ist hochinteressant, weil man da mal wirklich einen Einblick bekommt, wie es in so einem Gefängnis live abläuft. Ich glaube, da haben wir eine völlig falsche Vorstellung davon. Und ich kann das nur empfehlen, mal auf podknast.de eben zu gehen. Und dort gibt es zu allen möglichen Themen die entsprechenden Angebote. Und das kann man sich wirklich mal anschauen. Das ist teilweise echt bedrückend. Also ich fand es wirklich sehr bedrückend, weil ich mir gedacht habe, so können die doch da nicht mit den Leuten umgehen. Aber
das ist dann heftig. Aber ein Videopodcast.
Ist ein Videopodcast, genau. Also die Folgen, die sind immer 5, 6, 7, 10 Minuten lang, je nach Thema. Aber man merkt dort schon auch, welche, in Anführungszeichen, Zucht und Ordnung da in diesen Gefängnissen herrscht. Also da war einer, der ins Gefängnis kam und glaube für die nächsten 8 Jahre und der wollte dann nach dem 2., 3. Tag irgendwie einen Fernseher haben, weil ihm langweilig ist, ja. Und da reagieren die ja erstmal so, dann ist die halt mal langweilig, ne? Also der hat jetzt nicht sofort ein Anrecht darauf, dass der einen Fernseher kriegt. So ist es nicht, weil die kommen natürlich mit einer Erwartungshaltung sozusagen rein, die Gefangenen, und wollen dann Fernseher haben und Radio, das wollen sie haben, ne? Und die Zeitung hätten sie noch gerne, ne? Und dieses und jenes, und dann sagen die denen erstmal, nö, gibt's hier nicht.
Da finde ich doch korrekt.
Ne? Du bleibst jetzt mal schön in deiner Zelle und denkst mal einfach ein bisschen nach.
Ja.
Ne? Und wenn sie das und das wollen, da gibt's ein Antragsformular, dann können sie das mal beantragen, ne? Und es toll. Echt toll, empfehlenswert, da mal ein bisschen reinzuschauen. Und kriegt man mal wirklich einen tollen Blick und sieht auch mal in so einen anderen Teil der Gesellschaft. Verbrecher natürlich, alle, die straffällig sind und dort eingeknastet werden, wie die dort leben. Kann man sich mal ein ganz gutes Bild
davon. Das hört sich interessant an.
Ja. So, dann sind wir nach dem Picks eigentlich auch am, wir sind am Ende des Podcasts. Wir schauen nochmal ganz kurz nach. Ich bin mir wahrscheinlich sicher, dass keiner rausgesucht hat. Nächster Termin. Schauen wir mal schnell. Kalender wird geladen. So, heute haben wir den 8. Dann nochmal 1, 2, 3.
Den 5.
Der 5. wäre das dann.
Der 5.
Ne?
August.
Mitten schon in den bayerischen Sommerferien. Ich bin aber da noch da, auf alle Fälle. 5. August halten wir auf alle Fälle mal fest als nächsten Termin, wo wir uns dann alle wiedersehen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Sommerpause brauchen werden. Doch, wahrscheinlich im September, da bin ich dann wahrscheinlich im Urlaub, weil wir sehen ja, vielleicht kann man
sich. Also den ersten Freitag im September bin ich auch nicht da.
Ja, siehst
also du, den zweiten
ich wahrscheinlich ich auch nicht, da werden wir dann vielleicht Ende September dann eher wieder einen machen.
Oder die nächste Septemberwoche, den 9.
Oder so, ja, das sehen wir dann genau.
Aber genau. Der nächste Termin ist sicher.
Der nächste Termin ist sicher, wir kommen auf alle Fälle wieder, richtig. Ja, wie gewohnt an dieser Stelle noch die Hinweismöglichkeit auf die vielfältigen Feedbackmöglichkeiten. Wir bekommen vermehrt Registrierungen jetzt bei channelcast.de, worüber wir uns natürlich sehr, sehr freuen, weil es uns auch einfach die Möglichkeit gibt,
die Zuhörer und die Leser direkt zeitnah darüber zu informieren, wenn es neue Einträge auf unserem Blog gibt. Wir schreiben ja nebenher auch ein bisschen und so können wir das dann per Newsletter auch sofort rausschicken. Außerdem ist es für denjenigen einfacher, auch mal einen Kommentar abzugeben und er bekommt auch ein Stück weit Einblick, wie sich Channelcast tatsächlich auch entwickelt. Die Wunschliste hat man schon angesprochen von Amazon, würden wir uns natürlich freuen, wenn was reinkommt. Und ja, ich glaube, das war's für dieses Mal.
Ich denke auch.
Dann bedanke ich mich wie immer beim großartigen Damian, der trotz Sommergrippe super toll durchgehalten hat.
Ja, danke.
Und ein bisschen wässrige Augen hat, aber du darfst dir jetzt natürlich auch noch einen schönen Abend machen.
Ja, danke schön, das ist sehr großzügig von dir, Christian. Ich bedanke mich dann auch für den ganz fantastischen was habe ich jetzt gesagt?
Keine Ahnung, fahr fort.
Ich bedanke mich bei dem ganz fantastischen Andreas, der einen Tag nach dem Geburtstag ja doch in relativ guter Verfassung eigentlich hier war. Ne?
Ja. Ja, trotz fortgeschrittener Nacht.
Auf die Party lauern schon. Ne?
Klar. Ja, und da muss man sagen, Christian wie immer toll durch die Sendung geführt und vorbildlich das Telefoninterview geführt.
Vielen Dank. Dürft ihr übrigens auch gerne mal übernehmen. Die Tools habe ich ja euch bereitgestellt. Ich muss das ja auch immer alles noch nebenher machen. Also wir liegen heute wirklich super gut in der Zeit. Wir haben keine 3 Stunden gemacht, da kann man diesmal keine Klagen hören. Ja, vielen Dank, Andreas. Wir wünschen allen Hörern noch spannende Wochen und ganz viel Spaß. Wir haben jetzt am Ende die Möglichkeit, wieder was Schönes zu hören. Ich kann verschiedene Sachen anbieten. Ich kann auch mal so was Telefonstreichartiges anbieten, so auf Sächsisch, was wir die letzte Zeit ja hatten. Mit dem Sony und mit dem Laternenpfahl hat man ja was. Und was hat man noch irgendwie?
Das mit dem Röschenhof.
Mit dem Röschenhof, genau.
Das war ja nur schön. Sensationell. Ja.
Da hätte ich also noch was anzubieten, dann hätte ich auch mal ein schönes Lied über mittelalterliche Märkte. Das ist von Eure Mütter, weiß nicht, kennt die irgendjemand? Ist ein schwäbisches Trio, singen aber nicht schwäbisch. Ist ein hundsgemeines Lied, aber echt lustig. Also
das fände ich sehr interessant.
Macht sich ganz gut, wäre auch mal was anderes. Auch
ein sehr interessantes
Thema. Wollen wir das einfach hören? Also ja, lass haben wir noch ein paar Sendungen.
Lass uns das hören.
Na, machen wir das noch zum Ausklang, spielen wir euch das noch vor. Gefolgt natürlich von unserer schönen Musik und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus miteinander. Ciao.
Arrivederci.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Die Furunkel am Arsch der Menschheit sind derzeit ja Mittelaltermärkte. Da sie sich in den vergangenen Jahren aber geradezu heuschreckenschwarmartig ausgebreitet haben, dachten wir uns, es wird Zeit, ihnen ein Lied zu widmen. Und dieses Lied begleite ich auf diesem historischen Instrument. Es handelt sich dabei um eine Laute. Ihr bietet eure Waren feil in Dörfern und in Städten. Ihr zieht durch die Lande und seid frohgemut. Ihr tragt alte Gewänder, edlen Schmuck und goldene Ketten. Ihr kleidet euch, wie es sonst keiner tut. Doch drängt mich eine Frage, deren Antwort ich nicht kenne. Ähnlich wie die Frage nach der Henne und dem Ei. Was gab es da zuerst? War es das Ei oder die Henne? Drum frage ich, wie das bei euch wohl sei. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Leidedei-dei-da-da-dei. Seid ihr später blöd geworden? Oder hat euch eure Mutter damals schon blöd zur Welt gebracht? La-da-da-dei-dei. Da 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 la da 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 la da 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 la da 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 da. Ihr seid Kaufleute und Ritter, ihr seid Gaukler oder Knechte, ihr seid Schmieleute, Gesellen oder edle Herren. Ihr nennt euch Eberhard der Barde und Alwin der Gerechte oder Olberich das Arschgesicht aus Bern. Ihr bereitet eure Speisen stets am Spieß über dem Feuer, denn im späten Mittelalter gab es weder Strom noch Licht. Die Technik der Moderne ist euch daher nicht geheuer. Auch Duschgel kennt ihr offensichtlich nicht. Macht ihr den Scheißdreck, weil ihr blöd seid? Oder hat der Scheißdreck euch erst blöd gemacht? Leidet ei, dei, da, da, dei. Seid ihr erst später blöd geworden? Oder haben euch eure Mütter damals schon blöd zur Welt gebracht? La, da, da, dei, dei, da, da, dei, da, leid, ei, da, da, dei, da, leid, ei, da, da, dei, leid, ei, da, da, dei. Seit Anbeginn der Menschheit hört man stets dieselbe Klage, dass früher alle Dinge einfach besser waren. Auch ihr sehnt euch zurück in die Zeit der alten Tage. Wie wird das dann wohl in 800 Jahren? Ob die Menschen in der Zukunft sich wohl früher oder später zusammenfinden in einem Millenniumsverein, dann spielen sie Handyfachverkäufer und Versicherungsvertreter und sagen, leck mich fett, das muss echt geil gewesen sein.